Herzlich willkommen hier bei Octagon, dem MMA-Podcast, zur zweiten Episode. Wie immer mit Vincent von MMA auf Deutsch.
Ja, moin, servus. Ich bin, mach weiter.
Und dem Remo, Buchautor, hat schon zwei Bücher über MMA geschrieben. Seinerzeit auch Redakteur bei German Fight News hatte eine eigene Webseite über MMA-UFC News, MMA Insight. Servus Remo.
Ja, hi Carsten. Hallo liebe MMA-Fans.
Und wie immer möchte ich mit einer interessanten Frage in diesen Podcast steigen. Und zwar, ist die WWE die einzig, ja ich sag mal, gute oder die überhaupt einzige Option für Ronda Rousey? Nach ihrem, ich sag mal, Abstieg bei der UFC, ist sie jetzt rübergewechselt zur WWE. Was denkt ihr darüber?
Ja, also ich muss mich da so ein bisschen erstmal im Hintergrund halten, da ich überhaupt kein Wrestling-Fan bin. Ich kenne mich eigentlich nur mit Ronda Rousey aus, deshalb würde ich mich da so ein bisschen im Hintergrund halten und erstmal schauen, was ihr so sagt. Wir müssen auch ein bisschen aufpassen, glaube ich, dass wir uns nicht dauernd ins Wort fallen. Jetzt, wo wir zu dritt sind, ist das wahrscheinlich etwas schwieriger, als ne, wenn wir nur zu zweit sind. Also ich ziehe mich erstmal kurz zurück und schau mal, was ihr so sagt.
Ja, also ich würde denken, auf jeden Fall, das ist mit einem klaren Ja zu beantworten. Ich denke, im MMA ist für Ronda Rousey nicht mehr viel zu holen. Ne? Die ist jetzt deutlich zweimal entzaubert worden. Man muss sagen, sie war natürlich in ihrer Zeit, als sie erfolgreich war, auch da war sie schon, wie man so sagt, ein sogenanntes One-Trick-Pony. Ne? Immer nur Hip-Toss, Armbar, das war's. Mhm. Aber ja, dann kam halt jemand wie Holly Holm, ne? Die damals die MMA-Welt ein bisschen überrascht hat damit. Ja, und hat da halt Ronda Rousey deutlich ihre Grenzen aufgezeigt. Also später dann Amanda Nunes ja auch nochmal. Aber ich glaube, die Zeit, die Entwicklung hat Ronda Rousey einfach brutal überholt. Ja, MMA ist ja immer noch ein junger Sport. Und ich denke, das entwickelt sich so rasant. Also, und die Ronda Rousey von damals, als sie erfolgreich war, konnte dann 2-3 Jahre später eben schon nicht mehr mithalten. So rasant ging die Entwicklung voran.
Ja, aber und jetzt ist denn, natürlich. Entschuldigung. Ja. Ist denn ja, und dann.
Jetzt ist natürlich.
Seht ihr, das ist genau das, was ich meinte.
Ja, jetzt du. Komm, sag.
Ich wollte nur wissen, wenn MMA nichts mehr für sie ist, warum ist denn dann Wrestling das Richtige?
Ja, ganz einfach, weil sie dort gutes Geld verdienen. Wo könnte sie dann jetzt als Ronda Rousey noch mehr Geld verdienen als im Pro-Wrestling? Im MMA wird sie nichts mehr verdienen. Der Tropf ist gelutscht.
Ja, ich weiß nicht, also, ob sie noch Filmrollen kriegt, so wie damals.
Das glaube ich nicht. Also die Filmrollen hatte sie ja auch nur deswegen bekommen, weil sie diesen Unschlagbarkeitsnimbus, diese Aura um sich hatte. Ne?
Ja.
Als sie jetzt dann natürlich zweimal ziemlich vorgeführt worden ist, ist es mit dem Nimbus eben auch vorbei. Und Da sinkt dann natürlich auch das Interesse und die Angebote, ne? Ganz klar.
Aber braucht man das denn im Wrestling nicht?
Nicht, wenn man nach wie vor den Namen Ronda Rousey hat, glaube ich. Also nicht zwangsläufig.
Also, ich denke, ich bin seit meiner Geburt quasi WWE-Fan. Ich bin mit Wrestling aufgewachsen. Im Endeffekt auch über Wrestling zu MMA gekommen, Brock Lesnar und so weiter. Und ich denke, die WWE ist eine sehr gute Option sogar für Ronda Rousey. Einfach weil sie verdient sehr viel mehr Geld wahrscheinlich. Sie hat schon einen guten Status, das heißt, sie ist kein Nobody. Sie muss sich nicht hocharbeiten, was einfach ein sehr, sehr großer Pluspunkt ist. Und sie hat schon eine Art Promi-Bonus. Das heißt, sie ist halt einfach Ronda Rousey. Sie hat schon diesen Titel als die ja Maschine, sage ich mal, die ohne Probleme jede Wrestlerin im Ring zerpflücken würde, wenn es denn ein echter Kampf wäre natürlich. Und sie hat natürlich schon diese, ja, ich sag mal, Grundkenntnisse vom Grappling und so weiter. Natürlich hat es nichts mit diesem Show-Wrestling zu tun, sage ich mal. Aber wenn es um ihre Zukunft geht, dann ist das wahrscheinlich die bestbezahlte und die, ja, prestigeträchtigste ja, Weiterbildung, sage ich mal, die sie noch einschlagen könnte.
Wie steigt man denn im in der Wrestling-Rangliste nach oben, wenn man gut unterhält oder wenn man Kämpfe tatsächlich gewinnt? Weil ja, ich meine, zu einem gewissen Grad ist das ja geschauspielert, ne? Also
es ist,
ich glaube, der Ausgang auch hauptsächlich.
Es ne? ist alles gescriptet.
Ja.
Das heißt, ja, wer gewinnt.
Also ist es nicht wichtig, dass sie Kämpfe gewinnt.
Nee, das wird ja von vornherein festgelegt. Und es wird auch von vornherein festgelegt, wer ausgebuht wird und wer wem zugejubelt wird.
Ach echt?
Also es ist natürlich nicht festgelegt, aber man schreibt natürlich die Charaktere so hin, dass sie beim Publikum besonders schlecht oder besonders gut ankommen. Gibt natürlich auch Ausnahmen. Roman Reigns zum Beispiel, diesen Wrestler, der wird ausgebuht. The Rock zum Beispiel, natürlich, dem wird zugejubelt bis zum geht nicht mehr. Das ist natürlich Absicht. Das ist so gewollt.
Was passiert wohl mit Trump, wenn er zurückkommt?
Dem wird zugejubelt, weil Vince McMahon die WWE gehört.
Ja.
Das sind ja Freunde.
Also ich sehe das noch nicht ganz so einfach. Also, dass sie dort zwangsläufig Erfolg haben wird, weiß ich nicht. Also ich finde, das ist halt ihre einzige Option überhaupt noch jetzt, groß Geld zu verdienen. Aber es ist ja so, im Pro-Wrestling musst du halt verkaufen. Ja, da sind eben die Leute erfolgreich, die irgendwas Besonderes haben. Die sind entweder sehr charismatisch oder haben eine sehr imposante Statur oder irgendwie sowas. Und eine Ronda Rousey ist jetzt nicht unbedingt der körperliche Freak, sage ich mal, die da mit ihrer Präsenz sofort alle einschüchtert. Und auch mit der Aura ist halt nicht mehr so weit her wie noch vor ein paar Jahren. Also ich weiß nicht, wie lange sich das da aufrecht erhalten lässt als Cash-Cow oder in der WWE.
Ich sag mal so, eine Ronda Rousey muss nichts mitbringen, weil sie ja Ronda Rousey ist. Verstehst du, wie ich meine?
Ja, ja, aber ob das dauerhaft, also ob das nachhaltig ist, für den Erfolg immer nur vom Namen zu zehren, ich weiß nicht. Bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt.
Das sehe ich auch so. Sie ist ja jetzt in einem ganz anderen Bereich. Ne? Ich meine,
das stimmt. Allerdings, wenn wir schon über weibliche MMA-Kämpferin reden.
Nee, warte mal, ich bin noch nicht fertig.
Oh.
Pass mal auf.
Tut mir leid.
Die Ausgangsfrage war, ist das die richtige Entscheidung für Ronda Rousey, oder?
Die einzige.
Ist das die einzige Option oder die, ja, genau sowas.
Das war die Frage, die einzige Option?
Ja.
Weil, also man könnte jetzt natürlich diskutieren, ob sie eigentlich überhaupt noch ins Showbusiness sollte. Ich zum Beispiel finde, selbst wenn sie jetzt ins Wrestling einsteigt und sowas, mir persönlich fehlt da einfach der Abschluss mit ihrer MMA-Karriere. Sie hat sich immer noch nicht geäußert. Sie hatte ja jetzt dieses Interview, wo sie gefragt wurde. Und dann dreht sie sich weg und sagt, ich will darüber nicht reden. Und so, finde ich, kann sie eigentlich nichts Neues anfangen, in meinen Augen zumindest, wenn sie nicht mal auf ihre Verluste im MMA eingeht. Für mich ist das...
Da sagst du was echt Interessantes, denn gerade im Pro-Wrestling hängt eben auch wirklich viel davon ab, wie man sich verkauft, diese ganze Promo, am Mikro arbeiten und so, und das ist ja nun nicht gerade was, wofür Ronda Rousey bekannt war, ne? Die war ja eher immer so diejenige, die sich eher abgewendet hat von Mikrofonen und Kameras, also war jetzt nicht immer die eloquenteste und die da groß auf die Pauke hauen konnte, verbal, ne? Aber genau das ist eben gefordert im Pro-Wrestling, ja.
Ja, also die Kommunikation und die, also der Sport wird doch hauptsächlich von den Fans, also mehr als MMA von den Fans getragen, Wrestling, ne? Weil jeder so ein bisschen weiß, das ist Entertainment in erster Linie und also, nicht wirklich ein.
Also Wrestling vergleiche ich gerne mit einem Besuch im Kino, ne? Ich gucke mir jetzt Paranormal Activity an, ganz klar mit dem Wissen, natürlich ist das, was da passiert, nicht echt. Aber nichtsdestotrotz unterhält es mich. Das ist bei jedem Film so. Ob es jetzt Ace ist oder Guardians of the Galaxy. Und was auch immer. Jeder Film ist im Endeffekt fake, wenn man es so nennen will. Man geht aber trotzdem hin. Man bezahlt sogar ein Ticket. Im Regelfall. Und schaut sich diesen Film an und wird unterhalten. So ist es ja auch beim Wrestling. Ne? Ich schaue es mir an. Nicht, weil ich... wie soll ich sagen, weil ich schaue mir Wrestling an, weil ich unterhalten werden will. Ne?
Ja.
Und nicht.
Ja, weil Ronda Rousey ist ja in ihrer Arbeit oder mit ihrem Einfluss auf die Fans, also das kann sie ja nun wirklich gar nicht. Ich meine, wer einen Kampf verliert und dann ein Jahr sich gar nicht meldet, dann nochmal auf die Fresse kriegt, noch schlimmer als davor und sich wieder überhaupt nicht meldet und dann einfach einen neuen Sport anfängt, der fast oder mehr zumindest als die UFC von den Fans lebt, und sich immer noch nicht dazu äußert, für mich kann das nicht funktionieren. Ich frage mich, was ihre Ambition ist. Möchte sie ausgebuht werden oder will sie als beliebte Wrestlerin irgendwie aufsteigen? Also ich weiß nicht genau, wo sie hin möchte.
Ich denke, Ronda wird, wenn dann, ausgebuht von den MMA-Fans. Die gehen aber jetzt nicht extra ins Wrestling-Stadion, nur damit sie hingehen können und Ronda ausbuhen können. Also sie wird von den WWE-Fans gefeiert. So zumindest mein Eindruck beim Royal Rumble, wo sie jetzt aufgetreten ist. Und persönlich denke ich auch, um dieses Thema kurz anzuschneiden, wir können danach gern zurückkehren, persönlich denke ich auch, dass sie früher oder später wieder einen Kampf im Octagon haben wird. Definitiv. Also ich zweifle gar nicht dran. Sie wird wieder einen Kampf bei der UFC haben. Irgendwann.
In der UFC, denkst du?
Das glaube ich nicht. Doch.
Nein. Vielleicht bei Bellator oder Rising, aber UFC, ich glaube, der Zug ist abgefahren.
Ich verwette, ich weiß nicht was drauf, 2 Euro. Ich verwette jetzt 2 Euro.
2 Euro? Wow, du bist ja sehr sicher.
Mehr habe ich
okay,
nicht.
Okay, und...
Und ich wette, wie gesagt, ich wette drauf. Ronda kehrt irgendwann zu UFC zurück. Dana White ist ja ziemlich gut mit ihr. Auch wenn es jetzt nicht wirklich groß was zu sagen hat. Persönlich denke ich dran, ja.
Also ich würde mich da enthalten, dann haben wir wieder jede Meinung abgedeckt. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, Carsten, dass wenn wir immer verschiedener Meinung sind, wenn es um Predictions geht und sowas, dass wir dann im Podcast eine 100%ige Erfolgsquote haben, was unsere Tipps angeht. Und jetzt, wenn wir den zu dritt machen und einer dann sagt, ja, möglicherweise gibt es einen Unentschieden, dann haben wir wirklich alles abgedeckt.
Dann haben wir aber zu 100% alles abgedeckt.
Ja. Das ist ja schlimmer als in der Politik dann.
Okay, ja gut, dann bin ich fertig mit dem Thema. Das ist...
Also wie gesagt, abschließend, ich glaube nicht, dass die in der UFC nochmal kämpft oder dass sie überhaupt in MMA nochmal kämpft. Und wenn, dann denke ich eher bei Bellator oder vielleicht sogar Rising. Aber UFC, ich glaube, das Level ist mittlerweile zu hoch für sie.
Ja.
Okay.
Ich tendiere auch dazu, aber ich weiß nicht genau, wie sie sich selber sieht, ne? Wenn sie immer noch von so Ja-Sagern umgeben ist, wie dieser Tavadin, dann kann es sein, dass sie nochmal zurück möchte, wer weiß.
Okay, also, wenn wir schon bei weiblichen MMA-Kämpfern sind, kommen wir doch mal zu Chris Cyborg und Amanda Nunes. Super Überleitung, ich weiß. UFC 226, Gerüchteküche brodelt, UFC International Fight Week, Cyborg möchte gerne kämpfen, hat es auch öffentlich so kommuniziert, auf Twitter und Facebook und Instagram. Es obliegt nur noch an Amanda Nunes. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, es kommt zu diesem Fight. Was denkt ihr? Also würdet ihr euch auf diesen Kampf freuen?
Wahnsinnig,
natürlich,
ja.
Natürlich, das wäre der Mega-Knaller. Und ich denke sogar, dass das von den Skills her, von den Fähigkeiten her, der Frauen-MMA-Kampf ist aller Zeiten auf dem höchsten Niveau. Also ich wüsste nicht, welcher jemals von den Fähigkeiten her auf einem höheren Niveau war. Cyborg Nunes, das wäre der absolute Knaller.
Möglicherweise der Shevchenko-Nunes-Kampf, ne? Also, die waren zwar langweilig, aber von der Technik her und so war das natürlich auch wahnsinnig anspruchsvoll, ne?
Aber Cyborg umgibt natürlich eine ganz andere Aura als eine Valentina Shevchenko, ne?
Also das ist stimmt.
Doch eher, Cyborg ist natürlich... Die ist doch eher von der Aura her eher blass, Shevchenko, ja? Also...
Das stimmt natürlich, ja.
Also, wenn eine Frau schon den Spitznamen Cyborg trägt, dann muss es was heißen. Ne?
Tut es ja auch.
Ja, ich weiß, das meine ich ja.
Wenn sie was mir noch nicht so ganz klar ist, und das hier irgendwie habe ich das nicht so richtig rauslehnen können bisher, bei welchem Gewicht das stattfinden soll dann eigentlich? Geht Cyborg runter oder geht Nunes hoch? Oder wie soll das funktionieren?
Können wir mal kurz überhaupt die Gewichtsklassen bei den Frauen auflisten, weil ich bin mir da gar nicht mehr so sicher jetzt.
Ja, also Cyborg ist Featherweight, Federgewicht 145 Pfund.
Ja.
Und Nunes ist Champion im Bantamgewicht bei 135. Genau.
Und ja, dann gibt es noch Strawweight und Flyweight jetzt, oder?
Genau, Flyweight ist ganz neu mit 125 und Strawweight, ja, wo Rosanna Majunas ja jetzt überraschenderweise Joanna Jędrzejczyk besiegt hat, ist halt 115, ne?
Okay, ja. Moment, also gibt es da nur vier Gewichtsklassen. Moment.
Richtig, genau, ja.
Ja. Das Witzige, es gibt fürs Featherweight gar keine Rankings. Also.
Fürs Flyweight aber auch nicht, oder?
Doch, Flyweight ist Nico. Ach so. Nico, okay. Montano Platz Champion. Ciara Eubanks Platz 1. Lauren Murphy Platz 2. Ich kenne da niemanden.
Ist Shevchenko mittlerweile gerankt?
Sie ist Bantamweight Platz 1.
Naja, okay.
Und Featherweight, scheinbar,
no Rankings. Ist das die offizielle UFC-Seite,
ja,
die
du da aufrufst? UFC.com. Ja,
ich habe ja meine Probleme mit beiden Seiten. Sherdog finde ich noch besser als die UFC-Seite, aber beide sind mangeln echt. Sherdog listet zum Beispiel nicht die Reichweite von den Kämpfern, glaube ich. Keine von den Seiten, wenn man sich die Resümees von den Kämpfern anguckt, listet das Gewicht, wo gekämpft wurde. Ich finde, also die sind echt schwierig und offensichtlich ist die UFC auch noch, hinkt auch noch hinterher so zeitlich.
Also ich glaube auf der englischen Wikipedia-Seite siehst du auch das Gewicht, bei dem gekämpft worden ist im Kampfrekord.
Ja, Wikipedia kann sein, die benutze ich eigentlich nicht, die Seiten. Aber
gut.
Sollte ich vielleicht mal machen.
Obwohl, nee, auch nicht, sehe ich gerade. Okay.
Wenn ihr euch festlegen müsstet, sagen wir, jetzt gehen wir davon aus, Bantamweight, Nunes gegen Cyborg. Was denkt ihr, wer würde gewinnen?
Also ich würde sagen, das findet im Featherweight statt, oder nicht?
Okay, sagen wir Featherweight.
Lass uns doch von einem Catchweight ausgehen, von 140, weil keine von beiden ihren Titel aufs Spiel setzen will.
Okay, meinetwegen.
Aber ob sich der Kampf dann halt noch so verkaufen lässt, ich weiß nicht.
Nee, scheinbar nicht. Aber ich würde eher sagen, dass Nunes hochgeht. Weil Nunes noch das Fragezeichen ist, ne? Cyborg hat natürlich Bock darauf. Ich glaube, Cyborg denkt sowieso, dass er jeden verkloppen kann, der.
Cyborg hat Bock auf alles. Cyborg würde auch gegen Männer kämpfen, glaube ich. Also,
ja, wenn man uns jetzt anbietet. Wo sie Holly Holm noch verprügelt hat, ja, dann.
Also, wenn man sie anbietet,
wäre schon. Das war ihr bester Sieg, ne? Muss man jetzt ehrlich sagen, gegen Holly Holm. Also, sie hat nie eine bessere von den Fäusten gehabt als Holly Holm.
Mhm. Also ich fand's ein bisschen schwach, wie sie Holly Holm am Ende noch oder nach dem Kampf noch so umworben haben, so, oh, sie hat Cyborg die Nase blutig geschlagen. Ja, okay, das kann man mit einem Jab machen. Das ist jetzt keine Leistung.
Ich habe aber gehört, von den Punktekarten aus hat Holm nur eine Runde gefehlt für den Sieg.
Ja,
es war auch nicht so deutlich, ne? Aber deutlich genug.
Ich fand es auch deutlich genug.
Also ich habe eigentlich gar nicht daran gezweifelt, dass Cyborg verlieren sollte.
Also ich fand es auf jeden Fall interessant. Also ich habe mich darauf gefreut. Ich dachte, Holly Holm ist auf jeden Fall mal ein Name.
Ja.
Und
was man...
Ja, ich fand das Geplänkel da im Nachhinein, da muss man auch sagen, dass irgendjemand aus dem Team von Holly Holm ja da auf Twitter oder so
wieder. Ach, das mit diesem Mann-Dingen?
Ja, genau. Also das war völlig unnötig.
Ich glaube nicht, dass das jemand aus ihrem Team war, sondern das war irgend so ein Journalist, der, glaube ich, unabhängig. Also nicht unabhängig, sondern der hat das im Namen seiner Organisation irgendwie veröffentlicht.
Nee, das war schon einer aus ihrem Team.
Ja? Okay.
Naja, aus dem Jackson Wink Team.
Das war also vollkommen unangebracht.
Erklärt mal, was war da?
Der hat dann auf irgendwelchen sozialen Netzwerken, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es auf Twitter war oder wo, hat er irgendwie den Artikel der wieder benutzt im Zusammenhang
mit Cyborg. Okay. Ne?
Also der Mann und so.
Ja.
Also diese alte Leier.
Er hat immer von he won the fight oder sowas.
Ja, genau, sowas in der Richtung, genau. Also fand ich daneben, also gerade in so
einem, ist absolut respektlos.
Jemand, der tätig ist für so ein anerkanntes Gym, eins der besten Gyms der Welt, da finde ich es einfach völlig unangemessen und
respektlos.
Da müsste man mehr Respekt erwarten können
eigentlich. Da müsste mal Cyborg vorbeikommen und ihm das Respekt beibringen.
Er hat sich dann ja auch entschuldigt, wobei das mehr eine Rechtfertigung war als eine Entschuldigung. Er hat ja dann irgendwie geschrieben, ja, aber Cyborgs Team hat sich auch über Holly Holm lustig gemacht vorher und dann, was das natürlich überhaupt nicht besser macht, weil er es halt offiziell in den Medien veröffentlicht hat und er hat gesagt, ja, die haben über Holly Holm getuschelt, so ein bisschen hinter ihrem Rücken, was natürlich.
Aber das ist interessanterweise ist das meistens das Team. Ne? Das Team von Holly Holm hat irgendwann dies und das und jenes gesagt. Das Team von Cyborg hat dies und das und jenes gesagt. Mhm. Die beiden selbst sind eigentlich, soweit ich das mitbekommen habe, relativ respektvoll miteinander umgegangen.
Ja, Holly ja also es gab da kein böses Blut.
Also, Holly Holm ist da sowieso ja dafür bekannt.
Also, ja, eben, also da traue ich auch nicht zu, irgendwie hinterfotzig an die Sachen heranzugehen.
Ja, respektvoll und auch Cyborg ist eigentlich vor und nach den Kämpfen eigentlich immer. Stilvoll, sag ich mal.
Was ich noch kurz ansprechen will, ich bin ja gerade noch auf diesen Fighter Rankings auf UFC.com. Women Bantamweight Platz 9. Was glaubt ihr, wer ist Platz 9 des Frauen Bantamgewichts?
Pah. CM Punk?
Ey, ich wollte dasselbe sagen, verdammt.
Nein, es ist, ich weiß nicht wieso, aber es ist Ronda Rousey.
Naja, ja, normal.
Ja, aber ich verstehe nicht, warum. Wie kann denn Ronda Rousey Platz 9? Ich meine,
wie kann es denn keine Rankings im Featherweight geben? Von wann ist diese Seite denn? Wann wurde die zuletzt
also,
aktualisiert?
Wie sie aussieht oder
Nein, das war jetzt rein rhetorisch.
29. seit Januar.
Ja, Quatsch. Also, die gehört da nicht mehr hin. Ja, gut.
Rousey ist natürlich dort noch zwar gelistet, pro forma, aber die wird dann natürlich jetzt mit der Zeit nach hinten durchgereicht, weil sie halt nicht mehr kämpft, ist
ja klar. Ja.
Vielleicht, wenn sie WWE-Champion wird, dann Platz 8. Wer weiß, naja. Aber gut.
Ja, okay, dann sagt mal, was erwartet ihr von dem Kampf?
Was ich erwarte? Ich erwarte einen spannenden Kampf. Mhm. Und eine, wie immer, sehr starke Chris Cyborg. Ich bin absoluter Fan von ihr. Und also, ich denke eigentlich auch, egal gegen wen Chris Cyborg kämpft, sie hat die Nase vorn. Meinetwegen kann sie gegen Conor McGregor kämpfen und ich denke, sie hat die Nase vorn. Also gut, natürlich
ja,
jetzt.
Ja,
gut, okay.
Ja, ich weiß nicht.
Okay.
McGregor hat eine große Nase.
Ja, okay. Sagen wir mal gegen, wen habe ich hier? Tim Elliott oder gegen Aljamain Sterling, da denke ich schon.
Das sieht nee, aus. Ich nicht.
Naja, also.
Ich habe irgendwelche Namen vorgelesen jetzt von den Rankings.
Aber ja, Sterling war derjenige, der gedabbt hat neulich.
Ja?
Ihr habt diese Memes mitgekriegt, ne? Der wurde ja von Marlon Moraes ausgenockt mit dem Knie und sein Knockout sah so aus, da hatte er die Arme so verschränkt, dass es aussah, als würde er einen Dab machen.
Nice.
Aber er hat sich ganz, er hat den Witz ganz gut aufgenommen und hat mehr oder weniger gesagt, ja, stimmt, irgendwie habe ich gedabbt. War ein krasser Knockout für Moraes.
Was erwartet ihr denn von dem Kampf?
Für mich hängt's ganz klar zusammen mit dem Gewicht, wo gekämpft wird. Bei 145 und auch 140 bin ich mir sicher, dass Cyborg gewinnt. Bei 135 nicht mehr ganz so sicher, wegen dem Weightcut und so. Da weiß man immer nicht genau, wie viel Substanz das kostet. Aber
was hat denn Nunes für ein natürliches Gewicht? Wo rennt die denn mit rum? Ist die leichter, schwerer ungefähr auf dem Gewicht?
Die, was privat ist, da ist sie natürlich schwerer als 135, klar. Mhm. Aber ich weiß nicht, mit was hier genau rumläuft. Wahrscheinlich mit 150 oder so, denke ich. Aber spielt auch gar keine Rolle. Ich denke, das Zünglein an der Waage ist am Ende die Kondition. Guckt euch mal Nunes Fights an. Die haut ihren Gastank raus in den ersten zwei Runden. Ja. Die ist in der dritten Runde braucht die schon ein Sauerstoffzelt. Das ist so. Ich habe bei Cyborg noch nie Konditionsprobleme gesehen. Noch nicht in einem einzigen Kampf. Also ich denke, dass das am Ende das Zünglein an der Waage sein kann.
Wie haben wir denn ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich habe meine Frage verloren, sorry.
Nice. kurz nochmal, solange du überlegst, Amanda Nunes, 61 Kilogramm, Chris Cyborg, 66 Kilogramm.
Ja, Kampfgewicht, ja.
Achso, ich wollte wissen, wie alt die sind. Cyborg ist ja schon...
Cyborg ist 32, Nunes 29.
Ach so, 32 ist jetzt nicht besonders alt, ne? Das ist noch so in, im Prime-Alter.
Moment mal, ungefähr. Eine Younes Lebenspartnerin.
Ja, die kämpft ist, auch.
Die, ja, die ist in der UFC sogar.
Ach so,
ja.
Die ist vom anderen Ufer.
Ja, und wie die vom anderen Ufer ist.
Echt?
So, ja. Schock. Die ist mit einer anderen UFC-Kämpferin zusammen, ja, ich weiß
nicht. Echt? Das ist genau. Ein Schock? Das ist doch
ja. So die woher soll man das denn wissen?
Naja, das wird ganz offen an den großen Nagel gehangen, weil die für die LGBT-Community quasi mehr Poster steht.
Finde ich jetzt auch nicht so überraschend, ehrlich gesagt. Aber sie macht halt auch keinen Hehl draus oder so.
Also. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich sehe es gerade zufällig auf Google.
Finde ich jetzt auch nicht schlimm. Ist mir völlig egal im Prinzip. Also,
ja.
Ja.
Ja. Ja. Gut. Wollt ihr noch was?
Also ich denke Cyborg macht's.
Ich denke auch, ja, Cyborg macht's.
Ich auch, also wie soll man auch jetzt was anderes?
Ja, also Kenntnisstand jetzt, Cyborg macht's.
Mhm,
also ja. ich denke beide sind gute Striker, gute Kicker, gute Boxer, also relativ im Vergleich zu den anderen. Und ich glaube, beide sind auch Black Belt im Brazilian Jiu-Jitsu, oder? Aber der Nunes auf jeden Fall und Cyborg, weiß nicht, ist die Brown.
Cyborg ist sehr gut am Boden, ja. Deshalb, das ist so das Ding, ich sehe einfach.
Mindestens Brown Belt Cyborg, glaube ich. Also da sind sie wohl sehr relativ ebenbürtig. Aber die Kondition wird den Ausschlag geben, denke
ich. Ja, richtig, ich sehe jetzt auch keine Kategorie.
Die steht ganz klar auf Cyborgs Seite, die Kondition.
Ja, ich sehe auch keine Kategorie, wo Nunes vorne ist, also man könnte sich jetzt streiten so am Boden und sowas, aber da gibt's nichts, was sich wirklich abhebt und deshalb muss ich auch sagen, Cyborg. Im Zweifel ist es Cyborg.
Wenn wir schon, okay, wollt ihr noch was zu dem Thema sagen?
Ja, 2-0 nach Meinung für Cyborg, jetzt fehlt noch die dritte.
Also ich bin für Cyborg.
Okay, dann ist das ja relativ deutlich.
Also, wenn wir schon bei der UFC und brasilianischen Kämpferinnen sind und wir gerne über Brasilien reden, reden wir mal über die brasilianische Stadt Belém.
König der Segways.
Also, das war ja jetzt wohl die Knallerüberleitung.
Ja. Ja, das war.
Da hast du doch jetzt Minuten dran gebastelt, sei ehrlich.
Das war jetzt wirklich die Knallerüberleitung. UFC Belém. Gestern stattgefunden, Lyoto Machida hat gekämpft. Habt ihr es euch angeschaut?
Ja, ich würde sagen, dann übernimmst du, Remo, mal das Main Event, weil das habe ich nicht gesehen. Ich kenne zwar den Ausgang und habe ein Highlight-Video geschaut, schnell, aber gesehen habe ich es nicht, da weißt du das. Und ich würde dann über den Shevchenko-Kampf kurz reden.
Genau, ansonsten wir hatten
war da nichts dabei.
Im Vorfeld schon festgestellt, dass wir uns da zufällig ganz gut ergänzen, weil ich halt den Main Event gesehen habe und du eben den, war das der Co-Main Event?
Co-Main Event, ja, meinetwegen.
Lyoto Machida, ja, was soll man sagen? Also ich war immer ein Fan, deswegen habe ich mir das auch angeguckt heute Nacht. Den Hauptkampf, mir gefällt halt der Kampfstil von Machida, dieses unorthodoxe, diese sehr, sehr seitliche Haltung, sehr, sehr Karate-lastig. Also sowas Orthodoxes finde ich immer ganz gut, gefällt mir als Kampfspiel ganz gut, auch bei Wonderboy zum Beispiel. Und auch McGregor kämpft da teilweise so. Machida natürlich eine Legende auf jeden Fall. Mhm. Gestern, beziehungsweise heute früh, hat zwar gewonnen, Split Decision, aber es war knapper als, also ein Unentschieden wäre gerechter gewesen, glaube ich. Ja? Ich habe den ganzen Kampf gesehen und überraschend war eigentlich, dass zwei Punktrichter jeweils Machida und jeweils sein Gegner, ich komme jetzt gerade auf den Namen nicht, mit einem Punkt vorne hatten und der dritte Punktrichter Machida mit drei Punkten vorne. Das ist, also wer den Kampf gesehen hat, das ist utopisch. Man kann dem nicht drei Runden geben in dem Kampf. Er war fast immer im Rückwärtsgang. Der Gegner hat den Kampf gemacht, hat die Octagon-Mitte gehabt, wie man so schön sagt und so. Und er war auch ein paar Mal ordentlich angeklingelt, Machida, ne? Da hat ihm halt da seine Erfahrungen geholfen, dann bisschen mit Clinchen und so ist er da über die Runden gekommen. Aber was mir das auch gezeigt hat, ist, dass er immer noch ein wahnsinnig gefährlicher Kicker ist, ne? Also der hat da ein paar Dinger wieder rausgehauen, mein lieber Scholli. Also damit, mit den Kicks kann er nach wie vor jeden ausnocken. Ja, die kommen so schnell und so präzise. Also insgesamt muss ich sagen, der Sieg, naja, also mindestens kontrovers, würde ich sagen. Kann man drüber diskutieren, ob Machida das Ding gewonnen hat.
Ich hätte jetzt auch gesagt, also war er Underdog oder Favorit in diesem Kampf?
Ja, dadurch, dass es in Brasilien war, ich denke, er war Favorit, ja.
Also, weil er hat ja in seinen letzten 6 Kämpfen, sagen wir mal in seinen letzten 5, ohne diesen Kampf jetzt, hat er ja 4 verloren, ne? Und 2 ja, davon, gut, die letzten 2 mit KO, sodass ja, da auch klar, die Frage war.
Aber gegen wen? Ne? Gegen Rockhold, gegen Romero, das sind natürlich
Hausnummern. Ja, aber auch gegen Brunson, der jetzt Runde K.O. geschlagen wurde.
Ne? Das also, war ja sein Comeback-Kampf gegen Brunson, ne? Nach einer kleinen Pause, glaube ich.
Ach so, ja, das kann sein.
Ja, ja, irgendwie 2017, war er da 2015,
ja.
Ja, genau, ne? Und da ist er K.O. gegangen, das stimmt, ja.
Ja, da hatte man jetzt, glaube ich, auch so halbwegs berechtigte Zweifel, ob er die Schläge überhaupt noch vertragen kann mit 2 K.O.s in Folge.
Er ist halt auch nicht mehr der Jüngste, muss man auch sagen.
Genau,
ist
ja.
Fast 40, glaube ich, wird dieses Jahr 40.
Eine Sekunde.
Ja, da wirst du natürlich im Alter auch nicht schneller, ne?
Also, ich muss zugeben, ich gönne ihm den Sieg.
Ich auch.
Also,
ich gönne ihm den auch, auf jeden Fall. Es geht ja nicht darum, dass in den Sieg.
Natürlich.
Wenn man ehrlich ist, war es doch zumindest kontrovers, sagen wir mal.
Ja, also fragwürdig, natürlich. Ich erinnere mich gern an die Relegation vom HSV, die war ja auch mehr als fragwürdig, da haben sie ja zum Schluss einen Elfmeter bekommen. Aber ich habe mich einfach gefreut, dass der HSV die Relegation gewonnen hat. Ich freue mich einfach, wenn so Dinos, sage ich jetzt mal, wenn so Urgesteine, ja, wenn sie gewinnen. Ich finde es schön, dass auch eine, ja, Legende will ich nicht sagen, aber das ist einfach ein Urgestein, wie Lyoto Machida die Kurve gefangen hat. Ne? Mhm. Darum ging es ja, dass er die Kurve fängt, weil er war so langsam am Ausdriften.
Klar, ich meine, er ist auch, wie gesagt, nicht mehr der Jüngste.
Ja.
Haben wir ja gerade angesprochen, ein paar Mal verloren hintereinander.
Eben.
Aber er war natürlich immer ein sehr fairer, ein sehr respektvoller Kämpfer.
Ja.
Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, hat er nicht den Retirement-Kampf gehabt gegen Marc Munoz. Hat nicht Marc Munoz seinen letzten Kampf gegen ihn gehabt? Und als er ihn ausgenommen hat, ist er noch zu ihm hin und hat sich verbeugt, also vor Munoz. Ich weiß es nicht.
Ist möglich, das war 2013. Wann das hat kann denn... sein, ich schau mal kurz nach.
Ob das Munoz letzter Kampf war, auf jeden Fall.
Nee, war es nicht.
Okay, aber auf
jeden Danach Fall. Danach kam noch Musasi, Carnero und Barnett, also noch 3 andere.
Ja. Aber auf jeden Fall hat er, als er ihn ausgenockt hat, ich glaube auch mit einem Headkick, ist er sofort, also er hat nicht gefeiert oder ist aufs Oktagon, auf den Zaun gesprungen oder was auch immer, sondern ist direkt zu Munoz hin, hat ihm aufgeholfen, hat sich verbeugt vor ihm, also ganz respektvoll, ganz netter, sympathischer Typ. Deswegen habe ich ihm den Sieg natürlich auch gegönnt, heute früh.
Ja, das sehe ich auch mal gerne.
Nichtsdestotrotz muss man zugeben, beziehungsweise muss man sich die Frage stellen, ob er die Split Decision auch gekriegt hätte, wenn der Kampf nicht in Brasilien stattgefunden hätte. Das weiß man nicht.
Ich will nur noch mal kurz anzweifeln, dass der wirklich als Favorit da reingegangen ist. Denn, wie gesagt, er hatte 4, also 1-4 in seinen letzten Kämpfen. Und dieser Anders war mit 10 Siegen und unbesiegt. Also für mich sieht das schon so aus, als
also das sieht schon
würde
sehr,
dann auch... Ja, na klar, ja. Machida hat die Erfahrung und sowas, aber das ist schon...
Also, das ist also, schon...
Was, wo man.
Man muss ja auch sehen, mal das so sehen, dass auch ein Stipe Miocic der Underdog war. Also, nur um mal hier die Relation zu setzen. Ich glaube auch nicht, dass er unbedingt der Favorit war.
Aber es ist ja auch immer. Ja.
Ist ja auch relativ egal, eigentlich. Also.
Es ist ja auch immer eine Frage, wie man solche Undefeated Records überhaupt bewertet.
Ja.
Ne? Wenn du sagst, er hatte 10-0 und so. Aber ich glaube, außer Rafael Natal, den man schon mal erwähnen kann, ist da niemand von Belang drin, in dem Rekord. Deswegen, ich weiß das nicht, ob einer Favorit ist, automatisch nur, weil er 10-0 ist. Also man muss halt auch mal auf die Noten schauen und gucken, wen er da im Rekord hat alles. Ne?
Mhm.
Also wenn ich wie im Boxen in der Aufbauphase nur litauische Taxifahrer verprügle und 20-0 Rekord einfahre, sieht das
natürlich
erstmal beeindruckend aus, aber ja.
Ja, ich glaube, er kämpft auch erst seit, das war sein dritter Kampf in der UFC, glaube ich.
Das weiß ich nicht genau.
Ja, gegen Perez hat er noch gekämpft, der 9-0 war und zuletzt. Und den hat er mit Entscheidung dann sich geholt, den Sieg. Ja, du hast natürlich recht. Also wenn er Nobodies verprügelt, dann kann man ihm das nicht so anrechnen. Aber sind nicht nach wie vor die Wetten hier entscheidend, wer Favorit ist und wer nicht Favorit
ist? Ja, ich meine, gegen wen hat denn Francis Ngannou gewonnen, außer Glasgow and Overeem? Und,
ja, richtig.
Genau, genau, ja.
Der hat ja eigentlich auch nicht die Heavyweight-Elite ausgenockt, bevor er an Stipe ran durfte.
Genau, also ja, wenn Stipe Underdog in dem Kampf war, dann hätte Machida zumindest es schwer gehabt. Ja. Das ist so meine Meinung.
Ja, Ngannou ist halt ziemlich ein bisschen gehypt worden
im Vorfeld. Ja, gegen definitiv. Also sehr gehypt.
Also alles andere als ein Sieg von Stipe hätte mich schon überrascht, muss ich sagen.
Ja, ich sah das auch so.
Der ist da einfach zu komplett, zu erfahren.
Zu professionell.
Ja, professionell und als dass er sich da auf so einen
man hat einfach alle Fragen von Stipe wurden alle Fragen über Stipe wurden quasi von ihm beantwortet in seinen letzten Kämpfen und bei Ngannou wusste man nur, der haut hart und man kann aber auch sagen, das tun alle in der im Schwergewicht. Mark Hunt hat Stipe Miocic genauso platt gemacht wie Ngannou, noch schlimmer sogar und Roy Nelson hat auch diese One-Punch-Knockout-Power. Also das hat er alles schon mal gesehen, Stipe. Ngannou ist nun seine Kraft ist nochmal in jemandem verpackt, der das auch wirklich so aussieht und nicht so ein kleiner, dicker Mann ist.
Guck mal gegen wen er das erfahren hat. Miocic ist Golden Gloves Sieger, ne? Der hat die Golden Gloves gewonnen. Ein ganz bekanntes, renommiertes Boxturnier in den USA. Und so einer ist technisch auf einem boxerischen Level, dass er sich nicht verstecken braucht vor einem Francis Ngannou, der außer hart zu schlagen, jetzt halt auch nicht so, er ist jetzt kein Roy Jones oder so, ne? Ich meine, der hat halt Kraft, klar.
Aber, ja, hat man ja auch gesehen. Also in der ersten Runde war Stipe im Stand-up auch der Bessere. Er hat öfter getroffen und auch mit den härteren Schlägen schon.
Kann wie gesagt, Runde 4, 83-0 Punches.
Irgendwie ja, das sagt eigentlich, genau, das ist eigentlich symptomatisch.
Ja.
Das sagt eigentlich alles aus, ja, genau. Ja, und bei mir war das eigentlich klar, mehr oder weniger, dass Stipe gewinnt. Erstmal, weil er boxerisch wesentlich besser ist, Golden Gloves Champion, ne? Und auch Wrestling. Ich glaube, er war NCAA Division One Wrestler, oder? Stipe. Mhm. Also, auch da.
Meine Frage: Dieses Wrestling bedeutet doch eigentlich Ring, oder? Also,
also der Kampf ist im Prinzip genauso abgelaufen wie erwartet. Ja, ich will jetzt nicht sagen, wie die meisten Leute erwartet haben, war ja offensichtlich nicht so, wenn Ngannou als Favorit da reingegangen ist.
Ja.
Aber wie man schon, wenn man ein bisschen informiert ist, erwartet hatte. Er hat den Sturm überwunden in der ersten Runde, die im Übrigen fantastisch war. Klasse Runde. Klasse erste Runde. Und dann wurde der Kampf zugegebenermaßen ein bisschen langweilig, fand ich. Aber Stipe hat halt genau das gemacht, was man dachte. Wrestling, Takedown und dann Ground and Pound.
Richtig, genau. Stipe hat gemacht, was er machen musste, um den Kampf zu gewinnen. Und genau das ist, was Champions machen. Sich auf den Gegner einstellen und deren Stärken neutralisieren. Und das hat Stipe gemacht. Und zwar meisterhaft. Und deswegen habe ich auch nie verstanden, diese ganzen Stimmen im Nachhinein, dann ja langweiliger Kampf und nur auf dem Boden und bla bla. Ja gut, da muss ich sagen, Leute, wenn ihr kein Grappling sehen wollt, dann guckt euch Muay Thai an oder so.
Ja,
dann ist MMA der falsche Sport für euch. Ja.
Wollt ihr denn jetzt, wo wir da schon sind, auch auf den DC-Stipe-Kampf eingehen, kurz? Kurz in Klammern.
Ja, es wäre in meinen Augen zumindest interessanter als das Co-Main-Event von gestern. Ich weiß nicht.
Nee, also wir besprechen. Okay, dann mache ich das jetzt kurz. Dann handle ich das kurz ab. Valentina Shevchenko hatte ihr Debüt im Fliegengewicht. Das Fliegengewicht ist ja schwach besetzt. Der Champion ist, wie heißt sie noch?
Nico Montagno.
Genau, die hat die Ultimate Fighter Season gewonnen und ihr Gegner war sogar jemand, der eingesprungen ist, weil sich der wirkliche Sieger verletzt hatte oder sowas. Und sie hat den Kampf gewonnen, ich glaube auch per Decision. Und ist so ein Champion, der sich natürlich noch nicht besonders etabliert hat. Und jetzt denkt man, Shevchenko, wo sie ins Fliegengewicht gewechselt ist, wird da jetzt einfach alles niedermähen und bald Champion sein. Und so wie das jetzt gestern aussah, muss ich sagen, natürlich ist der Gegner ein Fragezeichen gewesen, aber Shevchenko hatte eine wahnsinnig dominante Performance. Stellt euch das so ein bisschen so vor wie der DC-Volkan Özdemir-Kampf, nur noch dominanter. Sie hat zunächst mal im Striking, ganz am Anfang, Shevchenko ist ja wahnsinnig schnell, wahnsinnig kräftige Schläge gelandet, ohne irgendwelche Gegenwehr. Wie gesagt, ihr Gegner, ihre Gegnerin hat nicht einen einzigen Treffer gelandet in dem ganzen Kampf. Und dann kam der Takedown und dann wahnsinnig brutales Ground and Pound, Ellbogen aus der Hölle, Blut sofort in der ersten Runde und in der zweiten Runde more of the same, sodass es am Ende mit 250 Schlägen zu null an Shevchenko ging. Sie hat dann in der zweiten Runde mit, ich glaube, Rear Naked Choke sich den Sieg geholt. Wahnsinnig, wahnsinnig dominant, sah klasse aus, kann man jetzt nicht viel sagen. Ihre Gegnerin war 8-0 vorher, hatte aber auch nur No-Names, ne? Man weiß es nicht. Allerdings kann man sagen, die Fliegengewichtsklasse ist ja im Prinzip auch nur, besteht ja auch nur aus No-Names bisher. Also so, ne?
Ich denke auch, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Shevchenko dort den Titel hält. Also Shevchenko ist absolut high level. Ja. Die hatte, man darf nicht vergessen, die hat Holly Holm besiegt, die hat Juliana Peña besiegt. Okay, gegen Nunes hat sie zweimal verloren an den ersten
Kampf. Aber sie wurde nie platt gemacht.
Ich wollte gerade sagen, also an den ersten Kampf, muss ich zu meiner Schande gestehen, kann mich nicht mehr erinnern. Aber der zweite jedenfalls, den hätte man auch anders werten können. Also das wäre kein Skandal gewesen, wenn man die Split Decision Shevchenko gegeben hätte und
auch nicht Nunes. Ja.
Mhm. Da gab es ja auch ein bisschen Theater, deswegen im Nachhinein, glaube ich.
Also ja, Shevchenko redet ja so gerne, obwohl sie so
viel
Englisch hat. Ich finde das total lustig.
Ja.
Tanzen
tut sie. I want fight.
Sie tanzt ja auch ganz gern, habe ich gesehen, auf Instagram.
Oh, ja, genau. Ich finde, ihr Walkout-Song ist wahnsinnig cool. Das hat so einen Riverdance-mäßigen... naja, okay, also Shevchenko war klasse. Kleines bisschen Drama gab es im Nachhinein, weil... das halt nun wirklich sehr dominant. Erinnert ihr euch an den Rockhold-Chris Weidman-Kampf?
Ja.
Mit dem Ground and Pound? Mhm. Was, also am Ende der ersten Runde, meine ich, Herb Dean war ja der Schiedsrichter, hat Rockhold ihm ja wirklich, also 50 Schläge clean in die Fresse und Herb Dean hat so ein bisschen abgewogen. Weidman ist Champion und die Runde ist bald vorbei, aber es war, er hätte eigentlich eingreifen sollen. Und also in der zweiten Runde hat er das dann auch gemacht, als dieselbe Situation sich wieder ergeben hat. Und hier war Mario Yamazaki Schiri und hat das nun mal nicht richtig gemacht. Also Dana White hat sich aufgeregt nachher. Und irgendwie, weiß ich nicht, auf Twitter, auf Instagram, was auch immer die so an Social Media nutzen, ein Statement veröffentlicht, in dem er gefordert hat, feuert mal Mario Yamazaki. Das ist nicht das erste Mal, dass er so eine katastrophale, so eine katastrophale Performance als Schiedsrichter gegeben hat.
Ja.
Das liegt nicht in meiner Hand, aber ich will das, von mir aus sollte Yamazaki nie wieder ins Octagon steigen. Das waren Dana Whites Worte. Ich habe den Kampf danach gesehen, als ich das schon erfahren habe. Aus dem Grund zum Beispiel auch. Unter anderem aus dem Grund. Und bin da vorsichtig herangegangen. Wir wissen ja, Dana White ist auch ein ziemlicher Hitzkopf manchmal. Aber in der ersten Runde ging es noch. Also das war halt schwierig. Sie wurde zwar konsequent verprügelt und hat sich quasi kaum wehren können. Aber sie hat sich noch intelligent verteidigt. Und immer, wenn es kurz davor war, hat sie nochmal die Position verändert und Shevchenko vom Schlagen abgehalten. Und da in der ersten Runde dachte ich dann auch, okay. Und in der zweiten Runde war es mehr oder weniger das Gleiche. Da war dann aber im Gesamtbild einfach keine Gegenwehr mehr und da hätte er wirklich eingreifen sollen, auch meiner Meinung nach. Und es war insgesamt Late Stoppage. Im Prinzip gar keine Stoppage. Ich meine, Shevchenko hat ja die Submission gekriegt und dann hat ihre Gegnerin getappt. Mhm. Ist schwierig. Also solltet ihr vielleicht...
Yamazaki hat ja auch eine Geschichte. Ne? Der hat ja, des Öfteren schon die ein oder andere, also zumindest zweifelhafte Entscheidung getroffen. Ich kann mich noch erinnern, habt ihr gesehen den Kampf Michael Chiesa, Kevin Lee?
Ja.
War da nicht auch Yamazaki-Ref?
Oh,
ja,
ich glaube,
ich bin mir nicht ganz sicher, aber als Kevin Lee, nochmal kurz zur Erklärung, für die, die es nicht gesehen haben. Ich glaube, Kevin Lee hatte Michael Chiesa einen Rear Naked Choke, wenn ich mich recht entsinne. Ja, und Yamazaki hatte dann abgebrochen, ohne dass Chiesa getappt hatte. Und er war aber auch nicht bewusstlos gechoked.
Genau.
Und das gab einen Riesenskandal danach. Und auch entsprechende Statements von Dana White, auch damals schon. Also,
ja, es war im,
berichtigt mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, das war auch Yamazaki.
Es war im Juli, oder?
War das Yamazaki?
Ja.
Ich meine,
es war Yamazaki. Ja. Also hier steht, Yamazaki sagt, dass er im 5. Grad schwarzen Gürtel hat und er hat gesehen, dass Chiesa was out. Also der war weg.
Das ist nie gut, wenn man in seiner Rechtfertigung seine eigenen Kredenzien erstmal.
Ja, er sagt einmal
so von wegen, hä? Ich habe das studiert. Ich weiß, wovon ich rede. Sagt, deswegen musst du mir glauben.
I'm a fifth degree black belt. Chiesa was out.
Ja, nee, ja, war leider nicht.
Also guckt euch den Kampf nochmal an und ihr habt die Kameraeinstellung genau auf Chiesas Gesicht.
Der war nicht genau. Gut. Also ich finde jetzt nicht, dass es das Allerschlimmste war, was man machen kann, denn Chiesa hatte eigentlich keinen Ausweg mehr. Also realistisch gesehen. Andererseits nimmt er keinen Schaden, wenn er einfach nur bewusstlos wird und man wartet nun mal, bis er von selber aufgibt. Ne?
Also,
er war kurz davor, meiner Meinung nach, deswegen kann ich das nochmal durchgehen lassen. Aber da sich diese Fehlentscheidungen angehäuft haben bei Yamazaki, kann ich schon auch Dana Whites Frustration nachvollziehen.
Also,
das denke ich auch. Also Chiesa war, ich glaube, zwar auch noch mehr als eine Minute auf der Uhr. Und der Rear Naked Choke war wirklich super tight. Also ich glaube, da war nicht mehr viel Luft. Also wortwörtlich nicht mehr viel Luft.
Ja.
So. Und da noch über eine Minute, glaube ich, auf der Uhr waren, wäre da wahrscheinlich auch sehr wahrscheinlich nicht mehr rausgekommen. Aber gut, trotzdem ist es, ich weiß nicht, ich kenne jetzt. Da müsste man mal nachschauen, ob das nicht vielleicht sogar regelwidrig ist, den Kampf abzubrechen, ohne dass getappt wurde. Oder?
Das glaube ich nicht.
Nee, der Kampf wird ja immer. Ist ja wie am Boden, verstehst du, wenn er auf dich draufhaut. Du musst ja nicht erst bewusstlos, aber beim Ground and Pound, wenn der Schiri meint, ist es genug.
Der Schiedsrichter sowieso volle Entscheidungsgewalt? Kann er nicht theoretisch den Kampf sofort abbrechen?
Er kann immer den Kampf theoretisch.
Ja.
Also auch wenn ihm gerade lustig danach ist. Er hat dann natürlich Konsequenzen für ihn, selbstverständlich. Ist aber wie im Fußball, ne? Du kannst eine rote Karte verteilen. Ob der jetzt gefoult hat oder nicht. Oder ein Elfmeter. Gut, Videobeweis ist jetzt was anderes, aber man versteht ja, was ich meine. Und ja, Fehler sind im Endeffekt menschlich, aber Fehler, in denen die Gesundheit eines Athleten auf dem Spiel steht, wo genau jetzt hier jemand durch die ganze Zeit verprügelt wird, sowas kann natürlich folgenschwere Hirnschäden mit sich ziehen.
Ja, deswegen fand ich auch
dem Beispiel schon. Klar, so. Aber bei Chiesa Lee.
Natürlich, da
stimmt.
Der knickt kurz weg, wie Michael Bisping damals gegen GSP. Schläft kurz ein, sozusagen. Aber sobald der Arm weg ist, fließt da wieder Blut durch und alles ist gut. Aber die ganze Zeit Schläge auf den Schädel zu bekommen.
Das ist natürlich was anderes. Das
ist eine kontroverse Geschichte, natürlich.
Also, jedenfalls in Verbindung mit dieser Geschichte damals mit Kevin Lee und Michael Chiesa, was ja schon einen Riesenskandal nach sich gezogen hat.
Ja.
Und jetzt noch diese Geschichte von gestern Abend, beziehungsweise heute früh. Und noch ein paar andere zwischendurch, immer mal wieder Yamazaki in der Kritik gewesen. Also, wenn man das alles in der Summe führt, dann natürlich jetzt zu solchen Äußerungen von Dana White, ne?
Und, ja, wir haben ja jetzt natürlich die Möglichkeit, noch über Kevin Lee zu sprechen, was ihn angeht, das ist auch interessant, aber.
Ja.
Sollen wir mal DC Stipe nochmal
sprechen? Sprechen wir mal DC und Stipe an.
Okay.
Also,
ja, wir Leute, haben ja mein
absoluter Lieblingskampf, muss ich sagen, jetzt. Ja? Dieses Jahr, ich kann mir gar nicht vorstellen, welcher Kampf da noch spektakulärer wird.
Connor vs. Nate.
TJ DJ.
Brock Lesnar gegen Jon Jones.
Um Gottes Willen, Brock Lesnar.
Alexander Gustafsson gegen DC.
Kane gegen Stipe.
Oder Jon Jones möglicherweise. Ja, es kommen einfach sehr viele Kämpfe noch. aber ja, ich freue mich auch wahnsinnig zum Beispiel auf Lineker. Ist das überhaupt Lineker? Ja, Lineker gegen Emmett, oder? Ist das richtig?
Puh. Ist Lineker nicht erstmal raus mit Verletzung?
Oh, warte mal, ich guck das eben nach, sonst mache ich es wieder. Ach nee, gegen Jeremy Stephens, richtig. Die zwei, die so wahnsinnig brutal zuschlagen können. Egal, die sind beide noch, also Stevens kennt man ja, ne? Who the fuck is
genau,
that guy?
Genau, ja, ja.
kennt man, weil man ihn nicht kennen soll.
Aber
auch natürlich, weil er ein wahnsinnig guter Kämpfer ist eigentlich. Aber Conor McGregors Dinger sitzen halt einfach etwas tiefer noch als. und Josh Emmett hatte wer war das denn jetzt noch? Ricardo Lamas. Neulich ausgenockt, ganz clean, super. Und das im Featherweight, ne? Die beiden haben wahnsinnige Kraft für Featherweights und das ist so ein Kampf. Das ist so ein bisschen so ein Insider-Kampf, würde ich sagen, weil die beide noch nicht sehr viel Prestige haben. Aber da freue ich mich zum Beispiel auch wahnsinnig doll. Naja, egal. Punkt ist, es gibt viele gute Kämpfe. Stipe und DC ist einer davon, mit Sicherheit.
Und ich denke, persönlich, mit Sicherheit gewinnt Miocic.
Also ich fürchte auch, was heißt fürchte, ich mag ihn ja auch, Miocic, aber ich bin halt ein DC-Fan schon immer gewesen und ich würde es natürlich DC wünschen, aber ich denke, also die Vernunft sagt auch für mich, dass Stipe das Ding macht.
Ich liebe beide und hatte letzte Woche gesagt, ich glaube an DC aus mehreren Gründen. Ich habe einmal die Konkurrenz im Light Heavyweight halte ich für besser einfach. Ich halte einfach Jon Jones und Gustafsson für bessere MMA-Kämpfer als abgesehen jetzt vielleicht von so Ausnahmetalenten wie Velasquez. Verdum könnte man auch sagen mit dem Ground Skills. Aber im Heavyweight sind halt viele alte Säcke und more of the same. Roy Nelson und Mark Hunt sind im Prinzip die gleiche Person. So, dick, bloß, dick, klein und One-Punch-Knockout-Power. So.
Bloß ist der eine mittlerweile bei Bellator.
Ron erst mal das und der eine ist auch noch dazu Brazilian Jiu-Jitsu Black Belt, ne? Was man kann natürlich nicht.
Genau, und dann natürlich haben wir jemanden, der ein wahnsinnig dekorierter Striker ist, Overeem zum Beispiel. Wir haben Arlovski und Junior Dos Santos und so, aber die sind alle Stand-Up-Boxen-Kraft, ne?
Und
Verdum hat noch Ground-Skill, aber und dann schau dir mal Jon Jones an von der Kreativität und Alexander Gustafsson, was die so alles machen. Und allein die Kicks, die im Heavyweight ja wirklich fehlen. Also es gibt nicht viele Leute, die sich durch Kicks auszeichnen. Im Light Heavyweight sieht das schon ganz anders aus. Jedenfalls halte ich die Konkurrenz im Light Heavyweight für gefährlicher. Und Jon Jones und Gustafsson zum Beispiel sind beide, Jon Jones ist genauso groß wie Stipe, 1,93 und Gustafsson ist noch größer, ist 1,95 und da hat DC zum Beispiel das auch geschafft. Ja, Stipe ist schwerer, ne? Das ist ein Argument auf seiner Seite. Stipe ist möglicherweise der bessere Striker, könnte man von ausgehen. Ne? Aber er ist orthodoxer, ne? Also als Jon Jones auf jeden Fall, was die Ellbogen und sowas angeht.
Ja.
Und DC hat ja auch schon im Schwergewicht gekämpft, zum Beispiel gegen Roy Nelson.
Und ja, auch, wie gegen, man, Josh wie man, auch ja. gegen Josh Barnett. Ne? Josh Barnett ist auch über 1,90, glaube ich.
Richtig, und da hat er Wunderbares geleistet. Und es gibt nun mal einfach niemanden im Schwergewicht, der Wrestling so drauf hat wie DC. Und auch Stipe kann ihm da nicht das Wasser reichen, glaube ich. Deshalb hatte ich das gesagt. Allerdings gab es noch, und das ist der Grund, warum ich das nochmal ansprechen wollte, eine Informationen, die ich übersehen habe oder ein so ein kleiner Einblick, denn Stipe Miocic zeichnet sich, was seine Kraft angeht, vor allem mit den kurzen Schlägen aus. Ne? Verdum haben wir ja gesehen, das war ja fast gar kein richtiger Schlag. Der hat ja von Schulterhöhe ausgeholt mit einem ganz kurzen Schlag, zack. Und da lag Werdum gegen Overeem auch. Das sind keine ja, großen Ausholbewegungen oder sowas, die Stipe braucht. Er schafft es, wahnsinnig viel Kraft in ganz kurzen Schlägen zu entwickeln. Und DCs Waffe, die er sehr oft benutzt, ist natürlich das Striking im Clinch, ne? Und das ist Striking in Close Range. Und das ist nun mal das kann Stipe nun mal sehr gut. Und da muss man dann sehen. Deswegen, ich würde dann wahrscheinlich im Fazit eher Agnostiker bleiben, was diesen Kampf angeht. Ich weiß es nicht genau. Ich würde es tatsächlich aber eher DC wünschen. Denn
ich auch.
Stipe hat ja den Rekord schon gebrochen. Stipe kann noch mal zurückkommen. Und DC ist ein wahnsinnig sympathischer Typ, finde ich. Einfach dem gönne ich das voll und ganz.
Ja. Auf jeden Fall. DC ist immer sympathisch gewesen. Auch mir ist ein harter Arbeiter. Hat nichts geschenkt bekommen. Ich habe auch nie verstanden, warum der immer so eine schlechte Reputation bei den Fans hat. Immer ausgepfiffen wird und so weiter. Völlig ohne Skandale. Gut, Towelgate lassen wir mal weg. Aber... ja, okay. Aber ansonsten total bodenständiger, solider Typ, gut. Harter Arbeiter. Ah. Und ich würde es ihm auch deswegen gönnen, weil ich glaube, Cormier schon 39 ist oder 38. Also er hat jetzt nicht mehr so viele große Möglichkeiten vor sich.
Ja, genau. Allein, er will ja auch mit 40 deswegen. Aufhören. Ne? Da sagt er, ist ja, Schluss, genau. Und da gibt es auch keine Diskussion mehr.
Es ist halt auch nicht mehr viel übrig für ihn. Wen soll er denn jetzt kämpfen?
Es sei denn, er ist 40 und dann kommt Jon Jones erst zurück. Ansonsten ist da wirklich nichts mehr für ihn.
Ja, ich habe gesagt, der Rückkampf gegen Gus. Aber ansonsten, also man könnte ja sagen, er hat die Division im Grunde genommen platt gemacht, DC. Ja. Da ist keiner, da waren Leute, die Angst gemacht haben, wie Rumble Johnson, dem er zweimal den Zahn gezogen hat. Dann kam jetzt Özdemir, der gehypt wurde, ein harter Puncher und hat Manua ausgenockt, kurzrundig, in der ersten, glaube ich, sogar.
Und dann und, nach 15 Sekunden, glaube ich, sogar schon.
Genau. Ja, das ging. Seine letzten zwei Kämpfe insgesamt 70 Sekunden oder sowas.
Ja, okay. Und ist dann natürlich gehypt worden, aber ich war mir sicher, dass Cormier gewinnt gegen Özdemir aus dem einfachen Grund, weil wir das schon mal gesehen hatten und auch DC das schon mal gesehen hatte in Rumble Johnson. Auch gefährlicher Puncher, hat alle links und rechts ausgenockt und traf dann auf DC, ja, und DC hat die Dinger geschluckt, ne? Hat den ersten Sturm überwunden quasi und hat ihm dann den Zahn gezogen, ne? Hat sich, wie er es immer gerne macht, hat sich auf ihn gelegt, dass er das Gewicht ein bisschen die Energie rausgesaugt. Ja. Und beide Male, glaube ich, ein Green Naked Choke dann, ne? In einem völlig entkräfteten Rumble Johnson. Und ich hatte mir gedacht im Vorfeld, dass der Kampf gegen Özdemir ähnlich laufen wird. Dass Özdemir natürlich wegen seinem Punch gerade in der ersten Runde halt gefährlich ist, aber insgesamt ist DC einfach der viel bessere, komplettere, erfahrenere. Deswegen war ich mir sicher, dass er das Ding gewinnt.
Ja, ja, es gab dann natürlich dann noch die Wildcards. Dass DC alt ist und dass DC in seinem letzten Kampf ausgenockt wurde zum allerersten Mal. Ja. Man wusste nicht genau, was für einen großen Einfluss wird das auch haben. Aber ja, also DC sah so gut aus wie immer, wie eh und je.
Ja. Wenn es schon um Bodenständigkeit geht und um Sympathie, eins muss man Stipe lassen, er ist wahrscheinlich Millionär, Multimillionär.
Ja, ich bin da nicht so sicher. Da gibt es ja großen Skandal, was seine finanzielle Regelung angeht.
Ja, also ich bin mir da auch nicht so sicher. Er ist halt nicht so gut vermarktbar. Irgendwie.
Ja, aber er hat zum Beispiel jetzt diesen riesen Bierproduzenten als Partner etc. Verkauft noch Merchandise, was gar nicht mal
er
so...
Er wird in dem DC-Kampf Millionär werden, wenn er es nicht schon ist.
Also ich...
Multimillionär also wahrscheinlich. Also das ist klar.
Er hat
DC kriegt schon Millionen, das hat er bestätigt in diesem Kampf. Und
er hat gute Sponsoren, große Sponsoren, und eigenes Merchandise. Aber was ich ansprechen wollte, und zwar, Stipe ist ein gemachter Mann. Er hat es nicht nötig, noch irgendwas nebenbei zu machen, aber er arbeitet dennoch als Feuerwehrmann.
Ja, das ist wirklich ein schlagendes Argument.
Das muss man ihm wirklich hoch anrechnen lassen, dass er da trotzdem noch sein eigenes Leben riskiert, um andere zu retten und nach Feierabend Leute verkloppt. gut. Also
absoluter Sympathieträger.
Ja, auch definitiv.
Muss man sagen. Aber DC eben auch.
Ja. Ja, das ist halt das Blöde. Beide hat man ins Herz geschlossen mittlerweile. Man will eigentlich, dass beide gewinnen. Unentschieden.
Ja, also
unentschieden wäre doch mal also was.
Ich will, dass Cormier gewinnt, ganz klar.
Ja, ich auch. Also Cormier ist auch nochmal, seine persönliche Geschichte ist auch nochmal ein bisschen
tragischer.
Ja, schwergewichtiger als die von Stipe. Stipe ist einfach ein guter Mann.
Ja.
So, ne? Ganz, ganz simpel. Ich habe mal gesagt in meinem Podcast, ich möchte nicht rausfinden, dass Stipe als Feuerwehrmann nichts taugt. Das würde meine Fantasie richtig zerstören. Das wäre so unangenehm, wenn ich rausfinde, dass er in seinem Fire Department überhaupt nicht geschätzt wird und alle sagen, der ist voll der Versager, der kann das überhaupt nicht. Aber ich habe mir ein paar Interviews von seinem Department angeschaut, die sind alle sehr zurückhaltend, sagen nicht wirklich was, aber Stipe scheint er schon ein vollwertiges Mitglied zu sein und seinen Job gut zu machen.
Ja.
Ansonsten Cormier, sein Onkel ist im Autounfall gestorben, glaube ich. Seine Cousine, sein Vater wurde erschossen. Seine Tochter ist mit 3 Monaten im Autounfall umgekommen. Es ist wirklich ganz fürchterlich. Und dann diese Unbeliebtheit, die er bekommen hat, obwohl er unbesiegt ist. Und alles, ich glaube, es liegt daran, dass John Jones diese Holier-than-thou-Schiene gefahren ist und die Mainstream-Fans das einfach nicht wirklich durchschauen konnten und dachten, John Jones ist ein aufrichtiger, ja, so ein christlicher Typ halt, ein friedlicher, weiß ich nicht, Samariter oder so. Und Cormier macht da unnötig Beef und hält ihn für, weiß ich nicht, falsch oder so. Die mochten sich ja von Anfang an nicht, soweit ich weiß.
Ja,
und da haben die sich dann auf John Jones Seite geschlagen, weil er ja auch noch so ziemlich der beste Kämpfer aller Zeiten ist, the GOAT.
Ja.
Also es ist umstritten, denke ich, jetzt gerade mit den Steroiden, aber
Ich hatte auch immer den Eindruck, dass in dieser ganzen Rivalität zwischen John Jones und DC Cormier selbst immer sehr verkrampft wirkte. Jones wirkte immer irgendwie lockerer. So. Inwieweit das jetzt natürlich mit den Substanzen zu tun hatte, die er zu sich genommen hat, kann ich nicht sagen. Aber kaum, wie gesagt, ich fand, der wirkte immer sehr verkrampft und ich glaube, das hat auch viele Sympathien gekostet.
Ja,
ich denke, das allgemeine Problem ist, dass John Jones bei der breiten Menge immer gut angekommen ist und immer noch gut gemischt mittlerweile gut ankommt. Und John Jones war einfach für alle the GOAT. Und wenn da einer kommt wie DC, der 2-mal einen Gürtel bekommt, weil der andere mehr oder weniger angeblich gedopt war, kam halt nicht immer gut an. Es war beim ersten Mal so, gut nach dem zweiten Mal. Ich glaube, mittlerweile sind viele haben John Jones verlassen, sage ich mal. Einfach, weil sie enttäuscht sind von ihm. Gut, ich bin nicht enttäuscht. Ich denke nach wie vor, da ist irgendwas Böses im Busch. Aber ja, das Problem ist einfach, John Jones war so sympathisch, dass die Leute ihn so sehr gemocht haben, dass sie automatisch seinen Gegner ausgebuht haben. Ergibt ja Sinn, ne?
Ja, Jones wirkte halt immer sehr authentisch,
ja, finde ich.
Also mit allem, was er gemacht hat, auch mit den Fehlern und so weiter, er wirkte sehr authentisch. Er war auch ziemlich emotional manchmal, ne?
Ja.
Also ich glaube auch, dass das Problem im LHW ist, im Light Heavyweight ist, was Dana White hat, dass er eben auch sieht, dass da niemand mehr ist für Cormier. Da ist keiner mehr übrig. Außer eben Gustafsson, Rematch wäre noch eine Option. Aber dann, was kommt dann? Dann kommt ja keiner. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er dann doch nochmal John Jones irgendwie auf den Plan ruft zu einem dritten Kampf, obwohl ich denke, dass alle Fragen beantwortet sind.
Ja, aber das Problem ist, Dana White oder die UFC allgemein, die hat also deren Wort hat kein Gewicht, wenn es um die Strafe der USADA geht.
Ja, das stimmt wohl.
Verstehst du, die Strafe ist unabhängig von der UFC. Die UFC hat da eigentlich theoretisch gar nichts mitzureden, zu sagen, hey, gib dir mal nur ein halbes Jahr oder nur ein Jahr oder so. Und das Problem ist, wenn John Jones zurückkehrt, ja, dann wird er wieder Champion. Es ist einfach so, John Jones ist noch frische, ich glaube 30. Der ist in seiner Prime, Also wenn er das sein kann, obwohl er gerade gesperrt ist. Egal, wann er zurückkommt.
Also ich finde das Ganze, nicht so klar, wie ihr das wohl seht. Ich finde, Gustafsson sollte man wirklich nicht abschreiben. Ich hab mal, aber, habt ihr den ersten Kampf gesehen zwischen ihm und Jones? Aber,
also für mich geht es gerade um DC versus Jones, weil da als Sieger rausgeht. Gustafsson ist wieder eine andere Geschichte.
Ja, also weil ich würde ihn auf jeden Fall doch gerne sehen, diesen DC-Kampf. Denn DC ist ja auch ein smarter Typ. Der wird, ja, natürlich hat er jetzt 2 Kämpfe verloren. Ne, da, das ist schon,
ja,
das
gut, schon schwierig. Aber gegen wen?
Ja, eben. An. Aber das genau, es geht ja jetzt um den dritten Kampf mit John Jones. Und da ist halt die Frage, kann er sich jetzt anpassen? Ich meine, John Jones hat ihn halt im zweiten Kampf wirklich ausgetrickst. Er hat die Leg Kicks zum Body geschmissen und beobachtet, wie DC sich wegbeugt und das dann wirklich ausgenutzt. Und das weiß DC natürlich mittlerweile auch. So, ne? Also,
ja, aber John Jones weiß auch, dass DC es weiß.
Also Jones ja, eben, hat mal...
Das ist halt das Ding.
Jones, es gab einmal diese Pressekonferenz, ich weiß gar nicht, ob das sogar noch vor dem ersten Kampf war. Da saßen halt Cormier und Jones am Tisch, in einer Pressekonferenz, halt diese typische, und da ging es um Stärken und Schwächen. Und da hatte Cormier schon damals gesagt zu John Jones, der da ein paar Meter neben ihm saß, ja, du brauchst nicht denken, so sinngemäß hat er das formuliert, du brauchst nicht denken, dass du mir mit High Kicks kommen kannst, weil ich selber weiß, dass ich die Tendenz habe, immer in diese eine Richtung und dort die Hand fallen zu lassen. Das hatte er mal gesagt und deswegen fand ich es ein bisschen blanke Ironie, dass dann im zweiten Kampf genau das passiert ist, genau das eingetreten ist.
John Jones hat doch vor dem zweiten Fight auch prediktet, dass er mit dem Kick K.O. haben wird.
Oder? Tatsache?
Ja.
Das war gut, weil seine Schläge eigentlich keinen Schaden anrichten.
Er hat gesagt, irgendwie sowas, also, an Kraft auch ist bei, nicht so viel bei Leg Kick, irgendwie sowas, ja. Also auf jeden Fall hat er es predicted. Mhm. Gut, er hat nicht predicted, dass er gedopt ist.
Aber ursprünglich ging's ja um DC gegen Miocic und ich denke, dass DC, der hat dann ein paar gute Siege im Heavyweight schon, gegen Frank Mir, gegen Roy Nelson, gegen Josh Barnett und so. Und Frank Mir war auch zu der Zeit und auch Roy Nelson, die waren nicht so schlecht zu der Zeit, ne? Also das zwar stimmt. Auch schon etwas älter dann, aber auch Josh Barnett, guter Mann, ne? Und ich denke, dass DC eben schon Erfahrung dann hat mit größeren Leuten sowieso, weil er selbst im Light Heavyweight viele größer als er sind, aber eben auch mit diesen Gewichtsnachteilen im Schwergewicht hat er eben schon Erfahrung. Roy Nelson, der, ich weiß nicht, 260 wiegt oder 250 und Josh Barnett und Frank Mir sind da auch nicht wesentlich leichter. Und da hat er schon die Erfahrung, mit schwereren Leuten umzugehen und das hat er grandios gemacht. Wenn ihr ich weiß nicht, könnt ihr euch noch erinnern, gegen Frank Mir? Also das war grandios.
Nee, gegen
Bigfoot Silva. Bigfoot Silva hat er sogar ausgenockt, glaube ich. Und Bigfoot Silva ist ungefähr 3,10 Meter groß. Ja. Aber trotzdem denke ich, dass Miocic, ich glaube, der ist einfach zu gut für DC. Also das, ich glaube, so skilltechnisch sind sie vielleicht fast sogar auf einem Level, so insgesamt, wenn man unterm Strich mal guckt. Aber dann spielt eben dann vielleicht doch die körperliche Komponente eine Rolle. Ne?
Also Ich bleib jetzt einfach mal, ich habe zwar gesagt, ich bleib Agnostiker, aber das ändere ich jetzt doch. Ich bleib bei DC. Einfach der,
damit nächste Woche sehen können, bist du wieder Agnostiker.
Ja, möglicherweise. Ich will mich nie festlegen zu 100%, aber ich bleib jetzt, für heute bleib ich jetzt bei DC und sag das einfach. Ich kann das sehen.
Hoffe,
er ist im
ich
Wrestling.
Ich hoffe, dass du recht hast.
Ja, naja. Stipe hat ja auch den Roy Nelson-Kampf gehabt schon, ne? Und den ordentlich platt gemacht. Mehr oder weniger genauso, wie er Markant platt gemacht hat.
Ich würde sagen,
2013 war der. Wann war denn DC gegen Roy Nelson?
Das war ja noch bei nicht bei Strikeforce, ne?
Das war auch 2013. Das ist ja mal was.
Ach doch, ja, tatsächlich.
Ja, beide 2013.
Ach so, okay.
Interessant. Da kommt man dann zurück auf das, was ich gesagt habe, dass Mark Hunt und Roy Nelson mehr oder weniger das Gleiche ist, weil Stipe ihn Roy Nelson mit demselben.
Ich würde.
Aber stimmt, beides 2013 und beides durch Decision, ne?
Mhm.
Ich würde sagen, wir ziehen Schlussstrich so langsam durch das Thema.
Ja.
Also, wie gesagt, es ist noch etwas hin bis zu dem Fight. Es werden natürlich immer mehr neue Infos kommen, auch wahrscheinlich durch die Ultimate Fighter, durch die neue Staffel, wird man da sehr viel Gesprächsstoff haben über die beiden.
Das stimmt, da freue ich mich drauf. Das
nur würde ich gern, ja, ich hoffe, es ist okay für euch, zum nächsten Thema kommen.
Ja, und wird
zwar, mal Zeit. Wenn wir schon über...
Ich warte schon auf die nächste grandiose Überleitung.
Ja, dann pass mal auf. wir sind gerade bei 1:10. Und zwar, wenn wir gerade schon über Stipe seine Kämpfe geredet haben und spannend doch der Kampf gegen Mark Hunt war, bleiben wir doch gleich bei Mark Hunt, der ja nächste Woche bei der UFC 221 gegen Curtis Blaydes kämpfen wird, als Co-Main-Event. Main-Event führen Joel Romero und Luke Rockhold an. Dankeschön, Dankeschön, Wahnsinn. Ich weiß, toll.
Das war wirklich gut. Das war besser als diese Belem-Sache.
Was immerhin. Denkt ihr denn über die UFC 221? Vor allem über das Main-Event, Romero gegen Rockhold, nachdem Romero...
Naja, Kritiker. Also jetzt müssen wir erstmal auf Mark Hunt eingehen, oder?
Okay. Wir waren ja gerade bei Mark Hunt.
Okay. Ich freue mich auf jeden Fall über Mark Hunt oder auch auf Mark Hunt, weil ich habe die... ich bin dann damals zum MMA gekommen, vom Boxen übers K1 und dann zum MMA. Und im K1 hat Mark Hunt ja, glaube ich, auch eine Menge Kämpfe gehabt und auch mit Crow Corp und so damals. Das waren schon.
Overeem auch, oder?
Und da sieht man, da sieht man mal, dass Mark Hunt, wie lange der schon dabei ist. Das ist ein echter Dinosaurier.
Ja.
Und der war, und ich finde den auch super sympathisch. Und
also ich habe auch seine Biografie gelesen, ich habe sein Buch da. Und
cool.
Wenn wir schon drüber reden, wie schlimm Cormiers Leben war, Mark Hunt hatte eine sehr heftige Kindheit.
Mhm.
Also es wird in seinem Buch sehr gut beschrieben von Missbrauch innerhalb der Familie und er wurde von seinem Vater zusammengeschlagen und so weiter und so fort. Ist ja auch eine sehr interessante Geschichte, wie er zum MMA kam, ne? Er saß oft im Gefängnis, dann hat er sich mal geprügelt von der Disco und dann hat der Türsteher ihm gesagt, dass es ihm gefallen hat, wie er geboxt hat. Er nimmt ihn mal zum Training mit und den Rest kennen wir ja, ne?
Mhm.
Und wollte ich nur kurz ansprechen. Vorhin ging es um Cormiers Leben, markant, definitiv sehr schwere Kindheit gehabt. Sehr empfehlenswertes Buch, Born to Fight heißt es. Ist halt auf Englisch.
Absoluter Veteran.
Das stimmt ja bei keinem mehr als bei Mark Hunt, ne? Born to Fight.
Ja, das stimmt. Ja.
Was haltet ihr denn von dieser Debatte, dass die da jetzt neulich, ja, die wurde ja quasi schon abgeschlossen, mehr oder weniger, weil er sich nochmal dazu geäußert hat, was er wirklich meinte, aber das Ganze mit dem, er kann sich nicht mehr an bestimmte Sachen erinnern und dann haben sie den Kampf gecancelt, weil sie dachten, Mark Hunt hat jetzt genug.
Ja, also,
so, der hat Brain Damage, den müssen wir vor sich selber beschützen.
Ich persönlich denke, das ist Quatsch. Also, jeder weiß doch, wie Mark Hunt sowas gemeint hat. Die Sache ist natürlich die, Mark Hunt hat ein laufendes Verfahren gegen die UFC und Dana White. Und da kommt sowas natürlich gelegen, um die Retourkutsche zu verpassen und ihm mal ans Bein zu pissen. Meiner Meinung nach.
Was ist denn dieses Verfahren?
Na, da ging es um Brock Lesnar, den Fight gegen Brock Lesnar. Ich glaube, er fühlt sich beschissen, weil Brock Lesnar ja nachträglich gedopt war. Dann ging der Kampf in einem No-Contest aus. Irgendwie sowas.
Nee, das glaube ich gar nicht.
Doch, doch.
Ich glaube, im Nachhinein ich gehe mal auf Mark Hunt.
Also, nicht wegen dem No-Contest, natürlich. Sondern...
tatsächlich ist es No Contest.
Also, ja, es ist No Contest, aber er ist nicht damit unzufrieden, dass es im No Contest geendet hat, ist ja logisch. Aber es hat einen Zusammenhang mit dem Fight rund um Brock Lesnar.
Ich glaube, es ging konkret darum, dass Hunt meinte, dass dadurch, dass Lesnar ja jetzt nun bei dem Kampf nachweislich gedopt war, dass er dafür als Wiedergutmachung und als Ausgleich einen Teil von der Börse Lesnars hätte bekommen müssen. Ich glaube, darum ging es.
Ja.
Und das hat er natürlich nicht bekommen. Und ich glaube, das hat er dann im Nachhinein eingeklagt, oder? War das nicht so? Ging es nicht darum?
Weiß ich nicht.
Also ich meine, es war so, ja.
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 Oh, gut.
Aber ist auch eine Schweinerei, was man Hand abgezogen hat, muss man ja ehrlich sagen. Also einer mit so einer Reputation, der seit ich weiß nicht wie vielen Jahren in Ringen und Käfigen da seine Gesundheit aufs Spiel setzt.
Viel für die UFC getan hat.
Auf jeden Fall, genau. Und dann so beschissen wird, nur zugunsten eines Brock Lesnar, weil der sich halt sehr gut verkaufen lässt.
Ja, eben.
Da kann man schon, ja, da kann man geteilter Meinung sein. Ja, ja. Also ich verstehe doch seinen Unmut auf jeden Fall.
Findet ihr denn nicht, dass es dass es einen gewissen Wert hat, irgendwann zu sagen, Schluss, du darfst nicht mehr kämpfen, dass man nicht irgendwann einschreiten sollte und...
Ja, das finde ich auf jeden Fall. Ein gutes Beispiel ist Gary Goodrich, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt.
Nee.
Ganz alter MMA-Veteran. Ich glaube auch in einer der ersten UFC-Veranstaltungen gekämpft und der hat ja auch wirklich ewig Kampfsport gemacht dann. Ja, Gary Goodrich, Kanadier, und hat jetzt Parkinson, und zwar nachweislich durch Hirnschäden halt. Dass er immer wieder mal ausgenockt worden ist und so weiter und so fort.
Hat Ali das auch deswegen?
Na, ich glaube, bei Ali weiß man es nicht genau, ob es daran lag, aber es ist natürlich... Ja.
Ist denn dieser andere, ist der tot mittlerweile?
Gary Goodrich? Nein, das ist nicht gut.
Nee, ich sag halt, das nur, weil
wenn,
man...
Wenn du Interviews dir anschaust mit Gary Goodrich, relativ aktuelle, dann siehst du auch, dass der sehr große Probleme beim Reden hat und so.
Hm.
Ganz schlimm. Und da, das wäre so ein Fall gewesen, wo jemand bei Zeiten schon hätte intervenieren müssen und sagen müssen, pass auf, du bist jetzt über 40, du hast jetzt von den letzten 10 Kämpfen, ich weiß nicht, sag jetzt mal eine fiktive Zahl, 8 durch K.O. verloren und so weiter. Du kannst deine Schuhe nicht mehr selber binden, jetzt solltest du langsam mal den Stecker ziehen.
Definitiv.
Langsam.
Ja. Härtefall, natürlich.
Ja, ich finde, es sollte schon irgendwelche Vorschriften geben. Also,
ja, aber ob man, die Sache ist die, es sind natürlich aber auch alles erwachsene Männer. Versteht ihr? Das heißt,
das ist klar, aber erwachsene Männer dürfen sich zum Beispiel nicht auf der Straße einfach so schlagen. Das heißt, sie beantragen im Prinzip das Recht, sich zu prügeln, und das kann man dann
sie dürfen denen sich schon schlagen, verwehren.
Also das ist ja nicht... Naja, okay, also...
Und?
Also, erwachsene Männer? Ja, du hast schon recht.
Ich habe mich auch schon mit Kollegen geboxt, aus Spaß halt, ne? Mit Boxhandschuhen. Ja, aber es war ja nicht verboten, ne?
Und erwachsene Männer müssen auf jeden Fall ihre Miete bezahlen. Das ist ja auch einer der... Ein Gary Goodrich beispielsweise, einer aus der Anfangszeit des MMA, sage ich mal. Ich bin mir nicht sicher, was der gelernt hat und ob der überhaupt irgendwas gelernt hat. Der ist halt schon in sehr jungen Jahren in den Kampfsport gekommen und so. Und oftmals bleibt denen einfach in dem hohen Alter nichts anderes mehr übrig, als sich für eine warme Mahlzeit irgendwo in irgendwelchen Turnhallen da zu prügeln unter MMA-Bedingungen.
Ja.
Also oftmals haben die Leute einfach gar keine Wahl. Ja.
Aber ich denke definitiv, auch vorhin, wo es um Yamazaki ging, oder wie heißt er?
Yamazaki, ja.
Natürlich hat die, vor allem die UFC oder jede MMA-Organisation eine gewisse Verantwortung. Das ist aber genauso im Fußball. Das ist genauso im Boxen. Da gibt es ja auch Verbände, ne? WBA, WBO und so weiter. Man hat immer einen gewissen Grad an Verantwortung. Und ich denke, ja, man muss durch ärztliche Tests, wenn dann eine, ja, wie soll ich sagen, Anfangsstadium von Parkinson feststellen oder sowas. Ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht aus in der Medizin. Aber man hat natürlich eine gewisse Verantwortung. Und wenn man sowas mit gewissen medizinischen Tests belegen kann, dann halte ich es auch für rechtens, einen Kampf abzusagen. Was ich aber nicht okay finde, aufgrund eines Interviews mit einem Sportmagazin zu sagen, hey, du kämpfst jetzt nicht. Und vor allem hat es für mich einen faden Beigeschmack. Wenn gerade dieser Athlet zufällig in derselben Zeit ein Verfahren am Laufen hat gegen diese Organisation.
Ja.
Ja, ist halt ein reines Machtspielchen dann. Ne?
Ja, so kamst du nicht. Die UFC hat mal ihre Muskeln zucken lassen, finde ich.
Ganz genau, ja, das würde ich auch so sehen, ja.
Ne, die haben gezeigt, ey, pass mal auf, wir sitzen immer noch am längeren Hebel.
Genau.
Aber gut.
Genau so war das wohl, ja.
Jetzt reden wir nicht über Mark Hunt versus die UFC, sondern Mark Hunt versus Curtis Blaydes. Was denkt ihr?
Curtis Blades, solider Typ, ja? Ist kein schlechter.
Sehr solide sogar. Eine Niederlage gegen Ngannou.
Genau.
Knockout. Also nicht mal Knockout. Pass auf, sondern es ist TKO, es ist Dr. Stoppage, weil sein Auge so zugeschwollen ist.
Ja, also, das stimmt.
Was im Prinzip mit Stipe auch passiert ist. Und ansonsten hat er 8 Siege und 7 davon sind K.O. TKO. Und einen No-Contest hat er auch. Also und Curtis Blades ist
der hat auf jeden Fall Zukunft. Ja, der ist erst Mitte 20, glaube ich.
Also 91 Curtis Blades kann man nicht abschreiben. Ich würde sogar dazu tendieren, ich sehe ihn, glaube ich, sogar als Favoriten an.
Ja, ich auch. Also so sehr ich Mark Hunt mag, aber Curtis Blades, der hat noch eine große Zukunft vor sich, glaube ich. Ist ein richtig guter Mann. Man darf sich da nicht täuschen lassen von der Niederlage gegen Ngannou. Auch da sah er nicht so schlecht aus bis dahin. Und ich denke, der macht das Ding gegen Hunt.
Ja, das befürchte ich, vermute ich auch.
Ich glaube nicht.
Ne?
Ne. Ich glaube, Mark Hunt macht das Ding.
Ja, ich muss dazu sagen. Oh, sorry.
Ich muss halt auch ehrlich sagen, ich bin absoluter Fan von Mark Hunt. Ich weiß nicht. Ich meine, gut, gegen Alistair Overeem hat er natürlich ein bisschen kassiert. Starke Knie. Ich erinnere mich noch an den Fight, UFC 209. Gegen Derek Lewis hat er gewonnen. Davor, okay, Brock Lesnar, no contest. Frank Mir, K.O. Antonio Silva K.O., dann kam der Fight mit Stipe, okay, verloren, okay, gegen Verdum auch verloren.
Und den unausknockbaren Roy Nelson ausgenockt mit einem Uppercut, das weiß ich ganz genau noch.
Ja, hier steht es in der zweiten Runde. Ich weiß nicht, ich denke nicht, dass man kann seine Prime, ja gut, ich meine, wenn ich mir hier anschaue, bei Sherdog geht seine Historie bis 2004 zurück, das sind 14 Jahre.
Im MMA, aber vorher war ja noch im K1 und so weiter. Ja. Also der hat schon eine echt lange Kampfsportkarriere hinter sich jetzt.
Ich will nicht sagen, dass seine Prime ist wahrscheinlich schon vorbei.
Ja.
Aber.
Das mit Sicherheit.
Der ist über 40 natürlich.
Der ist 43 jetzt, ja.
43? Ja gut.
Ja, ja.
Letztens hat es aber noch einer gesagt im Interview, er ist Samoaner. Bei denen ist es so, je älter die werden, desto härter schlagen sie zu.
Ja, gut, so,
natürlich, ist nur so eine Lappalie, oder wie ich sagen soll. Also
sagt man das so, Samoaner?
Ja, das sagt man so.
Auf Englisch heißt es Samoan.
Ja, ja, das weiß ich. Er ist ja Neuseeländer auch.
Ja.
Ich habe ja, wenn du es nicht weißt, Remo, ich habe ja ein Jahr in Neuseeland gelebt. Ne?
Tatsächlich, cool.
Hast du da zufällig
getroffen, ey?
Nee, das nicht. Da war er wahrscheinlich unterwegs, Leute verprügeln.
Ja, vermutlich.
Dana White, White gesucht.
Nach Dana White.
Der ist über 40. Man muss natürlich, ich mag ihn auch super gerne, sympathischer Typ, aber man muss eben auch realistisch bleiben. Und der ist über 40 und der ist über den Berg, einfach. Im MMA. Yeah. Also natürlich hat er immer die Puncher-Chance, die wird er immer haben. Aber viel mehr eben auch nicht.
Ich habe mal eine Frage. Sein Resümee ist so durchmischt im Moment. Also Mark Hunt hat ja sowieso ein Resümee, was wirklich, ja, ist ein bisschen versalzen leider. Ne? Er hat 13 Siege, 11 Niederlagen. Ne? Ist das richtig?
Ja. Ja, 13.
Und dann ein Draw und ein No-Contest dabei. Und in seinen letzten Kämpfen geht es so hin und her. Da hat er den Sieg gegen Nelson, dann 2 Niederlagen gegen Miocic.
Also er hat mal eine richtig lange Losing Streak, habe ich gesehen.
Genau, ja, der hatte ja irgendwie 6 Kämpfe am Stück. Genau, von 2006 bis 2010 hat er jeden Kampf verloren.
Das ist heftig.
6 Stück. Ach, guck mal, das war sogar ein Rematch, der Overeem-Kampf. Das wusste ich sogar gar nicht. Der letzte jetzt, wo er ihn ausgenockt hat.
Meine Frage. Er
hat beide Male verloren.
Wenn bei jemandem, also jetzt mal diese Vegas-Odds, ne? Wenn mal jemand plus steht, ist er der Favorit oder der Underdog? Plus 100.
Plus ist Underdog.
Plus ist Underdog?
Ja, das heißt, dass du dann entsprechend Geld kriegst, wenn du, weiß ich nicht, 100 Euro setzt, dann kriegst du plus.
Ja, aber minus 170 heißt nicht, ich setze 100 Euro und verliere 170, oder?
Nee, also minus bedeutet einfach, keine Ahnung, dass du... Also ich kenne das auch nicht genau. Okay, Minus ist auf jeden Fall der Favorit.
Dann ist einmal Alexander Volkov der Favorit. Stopp. Mhm. Mein Amazon-Gerät ging gerade an. Was, egal. Weil ich den Vornamen vom Volkov gesagt habe.
Tony Ferguson. Und da hat's jetzt gleich. Und da hat sich jetzt gleich jede Menge Sachen bestellt und kriegst du dann nicht so geliefert.
Ja, NSA weiß Bescheid, dass ich UFC-Fan bin.
Glaub
ich.
Okay, machen die ganze Zeit schon zu.
Sollen sie doch Kommentar da lassen. Ey, wie heißt er?
Jeff, stimmt, das
Jeff Bezos soll mich mal abonnieren.
Das
ist der Amazon-Boss. Dings, markantes Underdog.
Ja, naja, also überrascht mich jetzt nicht zu sehr, muss ich sagen.
Tony Ferguson ist Underdog.
Tony Ferguson gegen Khabib?
Ja.
Ist das dieselbe Karte? Das kann doch nicht.
Nein, ich guck gerade.
Ach nee, das ist ja auch nächste Woche.
Aber guck mal, es ist witzig, man kann hier auf Conor McGregor versus Tony Ferguson wetten. Man kann hier auf Brock Lesnar versus Jon Jones wetten. Und Brock Lesnar ist der Underdog.
Ja, das jeder wäre Underdog, glaube ich.
Sehr seriös. Sehr seriöse Seite. GSP versus Whittaker. Okay, egal. Genug von den Wetten.
Das würde ich gerne sehen.
Genug von GSP gegen Whittaker?
Ja.
Traut er sich?
Das wäre eine Sache, die würde mich echt interessieren. Das würde ich gerne sehen.
Ja, ich muss ja sagen, ich halte nicht so viel von dem Comeback von GSP. Ich fand, da sind noch zu viele Fragen offen, gerade so wie Bisping jetzt im Moment, naja.
Also, man unterschätzt natürlich auch immer Bisping. Immer wieder stelle ich fest, die Leute unterschätzen Bisping, weil sie ihn nicht mögen. Die machen das an Sympathie und Antipathie fest. Er ist halt ein Großmaul, klar. Aber das ist McGregor auch und der wird dafür gefeiert. So, und
ja, aber und er hat ja auch...
Was auch so. Und Bisping hat echt, man muss sich das wirklich mal angucken, der hat echt eine lange MMA-Karriere schon hinter sich. Und der hat echt viele Tiefs gehabt, der hat sich oft wieder hochgekämpft, jedes Mal. Und deswegen, ich hatte ihm das gegönnt, als er Rockhold ausgenockt hat und Champion geworden ist. Ich hatte es Bisping absolut gegönnt. Der ist so lange dabei und hat so viel dafür gearbeitet und so hart.
Und, aber auch nicht ganz unkontrovers, ne, wie er ihn ausgenockt hat. Man sieht Rockhold schon an, dass er den Kampf nicht ernst genommen hat.
Ja gut, aber das ist ja nicht Bisping anzuhängen.
Das stimmt, das ist klar, aber für seine Hater ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Dann der Anderson Silva Kampf, den er im Prinzip verloren hat. Nein. Pass auf, aber er wurde quasi ausgenockt am Ende der Runde und hat es dann noch.
Das Problem
der
ist
Kampf
halt
wäre wahrscheinlich
wieder,
nicht weitergegangen, wenn
das Problem ist ja auch da wieder, genau wie in dem Rematch gegen Dan Henderson.
Genau, die
dass
auch.
Dass die Leute immer nur sehen, oder ganz oft ist das so, die gucken sich YouTube-Highlight-Videos an und sehen Bisping mit einem blauen Auge und mit einer Platzwunde und sehen, wie Anderson Silva ihm da eine Sekunde vor Schluss das Knie ans Kinn rammt und er dann zusammensackt. Aber natürlich muss man für die Bewertung doch den ganzen Kampf angucken und ich finde nicht, dass er nach Punkten den Kampf gegen Silva verloren hätte und nee, auch nicht gegen
nicht,
Henderson.
Ja. Er hat ihn ja auch gedroppt.
Man muss, genau. Und man muss auch gegen Henderson mal sehen. Man muss sich mal die Statistiken angucken. Die Schlagstatistik, die sprachen eindeutig für Bisping, nicht nur knapp, eindeutig. Aber die Leute sehen immer wieder nur, wenn er zu Boden ging gegen Henderson. Ne?
Ich bin auch eigentlich ein ziemlicher Bisping-Fan mittlerweile geworden, aber nichtsdestotrotz hat er gegen GSP verloren. Da wissen wir nicht genau, wie gut GSP war, ganz einfach nach 4 Jahren.
Ja, man muss aber auch dazu sagen...
Man kann
sagen,
ihn halt nur an Bisping messen bisher.
Man
ne?
muss halt auch das Thema der Gewichtsklasse erwähnen.
Also, ja, das auch.
Das war ein komplett
dann dieser katastrophale Weightcut und seine Krankheit, die ihn da beeinflusst hat, GSP, ne? Ja. Das spielt alles eine Rolle.
Und, man hat
und dann Calvin Gastelum hat ihn ja sofort platt gemacht. Klar, das war irgendwie 30 Tage später.
3 Wochen.
Noch nicht mal.
Genau, aber das, ne, da muss bei allem guten Willen. Er hat halt beide Kämpfe per Knockout im Prinzip verloren. Gut, Submission gegen GSP. Also weiß ich nicht genau, wie GSP
aber auch in dem GSP-Kampf sah er bis dahin gut aus, das kann man nicht abstreiten. Ne? Er hat dann halt nicht aufgepasst und dann hat es eingeschlagen. Gut, bei Gastel war es eine andere Geschichte, da hat er halt echt kassiert.
Genau,
kann man nicht schönreden, aber gegen GSP sah er gut aus. Also ich fand nicht, dass er den Kampf bis dahin verloren hatte.
Das
aber
fand ich gut, nämlich so auch, gerade in der zweiten Runde. Und GSP hat dann, man kann sich drüber streiten, aber ein Lucky Punch gelandet, mehr oder weniger, weiß man jetzt nicht ganz genau. Und dann, gut, dann hat er die Ellbogen und dann diese, aber ich, also diese einzige Performance gegen Michael Bisping ist kein überzeugendes Argument für mich, dass GSP jetzt nach wie vor einer der Besten ist und Whittaker ist das also, schon.
Ich denke, die
Clara auf jeden
GSP
Fall.
Seine
du darfst aber eins nicht vergessen, ne? Das war bei 185 im Middleweight. Ne? GSP ist eigentlich das Welterweight gewöhnt. Und das ist gleich mal 15 Pfund Unterschied. Ne?
Ich denke, nichtsdestotrotz, die Sensation GSP, wenn ich es mal so nennen darf, seine beste Zeit war vorbei. Ich denke, er kam einfach zurück, um zu zeigen, Servus, ich kann es immer noch.
Mhm.
Und hätte er verloren, wäre das natürlich sehr schlecht gewesen. Aber er hat mit dem Sieg, nach 4 Jahren zurückkommen und den Champion zu besiegen, einfach seinen Legendenstatus manifestiert in meinen Augen.
Ja, ich möchte auch eigentlich nur damit sagen, dass er hat sich eindeutig für einen Whittaker-Kampf qualifiziert dadurch, ganz klar. Ich meine, er hat den Kampf gewonnen und das in spektakulärer Art und Weise. Ich würde nur, wenn es dann tatsächlich darum geht, wer wird diesen Kampf wahrscheinlich gewinnen, dann muss ich einfach Whittaker da das losgeben. Also da sehe ich keinen Weg drum rum.
Also
GSP ist einfach, für GSP, da gibt es so viele Fragezeichen.
Ich sehe für GSP keine Zukunft im Middleweight, sagen wir es so.
Mhm. Ja. Na, wie sind wir darüber jetzt gekommen? Ach so, du sagtest, den Kampf möchtest du gerne sehen.
Ja, genau, ich habe ein paar Wetten vorgelesen. So kam es dann dazu.
Ja, komm, ey, ich würde sagen, wir machen noch schnell Romero und Rockhold und
Moment.
Dann
eure Wette für Mark Hunt gegen Curtis Blades?
Blades.
Ich sag Hunt.
Ja, interessant.
Wir sehen uns ja nächste Blades. Woche. Wir sehen uns ja nächste Woche und dann steht's ja fest, ne?
Ja.
Blades über die Punkte.
Soll ich der Vollständigkeit halber unentschieden?
Es gibt sicher kein Unentschieden. Keine Sorge.
Nein, ich glaube nicht dran. Ich glaube, Blades schafft es.
Ich sag Mark Hunt. Wahrscheinlich auch nur, weil ich seine Biografie habe und ich ihn cool finde.
Ja. Kann sein.
Ja, Blades über die Punkte.
Also, Romero versus.
Ja, Punkte?
Ja, denk schon.
Also okay, wenn wir schon dabei sind, ich sag mal, kann K.O.
Hand auszunocken, das schafft Blades nicht, glaube ich, dafür.
Ja, 7 von 8 sind Knockouts, ne?
Die Frage ist halt die, schafft es Mark Hunt Blades auszunocken, wenn Blades ein Nugano überlebt hat?
Ja, das stimmt.
Aber ich denke, ich denke, Hunt ist immer noch...
Mark Hunt kann grundsätzlich jeden
ausnocken. Ja, durchaus möglich.
Aber...
Okay, ja. Ich lege mich fest, Mark Hunt gewinnt in der zweiten Runde durch Knockout.
Ich sag jetzt einfach mal Blades per ich TKO, auch. Aber nur weil ich nicht auf eine langweilige Entscheidung raus möchte.
Ja,
ich hoffe auf ein TKO. Aber naja, also eigentlich nicht. Ich bin ja auch Mark Hunt-Fan, aber
das Herz sagt so, Kopf sagt so.
Ja, ich weiß es nicht. Ich sag TKO, Blades, Punkt. So, Main Event.
Also, Romero versus Luke Rockhold. Das war ja eigentlich ursprünglich geplant, Robert Whittaker versus Luke Rockhold findet nun doch nicht statt aufgrund einer Verletzung Robert Whittakers. Nun durfte Romero ran. Es geht ja gar nicht um den Gürtel, kann es sein? Ah, Interim, okay. Interim. Es geht um den Interim-Gürtel. Etwas bitter für Luke Rockhold. Im eigentlichen Fight wäre es um den richtigen Gürtel gegangen. Nichtsdestotrotz kämpfen jetzt die beiden gegeneinander. Was denkt ihr?
Puh, das ist echt schwierig. Also wenn Rockhold mental auf der Höhe ist, denke ich, macht das, weil er einfach der komplettere MMA-Kämpfer ist von den beiden.
Romero Wer sagst du, ist halt der. Romero? Oder
Rockhold. Rockhold ist der komplettere. Ja. Also Romero ist halt das physische Tier, ne? Der Ringer, der Olympia-Ringer und so weiter. Aber insgesamt, ich meine, ich glaube, Rockhold ist auch Black Belt, Brazilian Jiu-Jitsu, ne? Er hat ein richtig gutes Ground-Game, ne? Also gerade aus der Guard, das darf man halt nicht vergessen. Und noch dazu ist er ein sehr, sehr guter Kicker. Das kann schon, das kann schon Romero zum Verhängnis werden, glaube ich.
Und der ist ein absoluter Riese. Der ist 1,91 ja, ja. groß, ne?
Genau, der ist fürs Middleweight aber echt groß, ne? Muss man wirklich sagen.
Ja, ich finde den Kampf auch schwierig zu beurteilen. Ich habe mich noch nicht festlegen können in den vergangenen Episoden, wo ich das angesprochen habe. Da Romero nun mal, ich glaube, Olympiasieger irgendwie sowas im Ring ist, ne? Also auch am Boden wahnsinnig talentiert. Und Rockhold könnte man jetzt argumentieren, Rockholds stärkste Waffe ist eben Ground and Pound. Dann Na. Kommt noch. Ja, schon, oder nicht? Also,
ja, es ist halt ein sehr guter Striker, finde ich. Also gar nicht unbedingt nur am Boden, sondern ist halt auch im Stand wirklich sehr versiert. Ne? Sehr,
ja,
sehr
er ist halt voll abgerundet, aber sein Ground and Pound ist das, also ist
ja, gegen
Whiteman. Wenn er einmal die Hooks in hat, ja. dann haben wir ja gegen Branch gesehen, haben wir gegen Whiteman gesehen. Dann kommst du da nicht mehr raus.
Gegen Bisping, die Guillotine mit einem Arm, zack, ohne. Also.
Ja. Und bei Romero weiß man, dass er mega explosiv ist. Ja. Das heißt, er kann immer irgendwas kommen.
Aber du hast
und halt auch Rockholds Kinn kann man in Frage stellen. Muss man nicht, kann man aber. Seine Verluste sind alle, ich glaube, 3 Stück, wenn ich mich recht erinnere. Bisping, Belfort, richtig. Und dann noch irgendwas. Ich bin nicht sicher. Jedenfalls sind die, soweit ich weiß, alle per TKO, KO. Und auch David Branch hatte ihn ja benommen, geschlagen in diesem Kampf. Oder zumindest sah es so aus, als...
Also ich denke, dass das Romeos Stärke, die ja eindeutig nun am Boden ist als Ringer, vielleicht gar nicht so sehr zum Tragen kommt, weil eben auch Rockhold sehr gut am Boden ist.
Ja, das ist halt die Frage, ob Rockhold dann sein Ground Game wirklich ausnutzen kann, um den Kampf da zu gewinnen. Das ist meine Frage eher. Reicht sein Ground Game, um Romero zu überwältigen? Ich glaube nicht, dass Romero ihn überwältigt am Boden. Romero würde es, wenn dann, glaube ich, schaffen, einfach durch TKO oder KO mit einem Flying Knee oder was auch immer er da für Werkzeuge auspackt, immer spontan.
Ah, das glaube ich wieder nicht. Dafür ist der Größenunterschied zu groß, glaube ich.
Und, ja, aber wenn Rockhold jetzt einen
Takedown... Die Leute, ja, aber Rockhold hält halt die Leute richtig gut mit seinen Kicks auf Distanz. Ne? Er hat eine lange Reichweite. Und Romero, ja. der Kampf beginnt nun mal im Stand. Romero muss ihn erstmal auf den Boden kriegen überhaupt, ja.
Genau, aber ist nicht Rockholds Plan höchstwahrscheinlich bei jemandem, der so explosiv ist wie Romero, ihn zu Boden zu kriegen? Also wäre das nicht die
Herangehensweise? Nee. Einen olympischen Ringer?
Ich denke, das Problem ist halt, natürlich, Romero ist explosiv im Stand, aber am Boden ist er auch sehr stark. Das heißt, egal was er macht, Er wird es nicht leicht haben. Und persönlich denke ich auch... Also,
pass auf, Rockhold trainiert ja mit DC. DC ist ein Weltklasse-Wrestler und Rockhold hat ein Selbstbewusstsein, was du eigentlich nicht...
Naja.
Und er trainiert...
Ich glaube, der denkt, dass er Romero ja, aber, am Boden
ja, aber DC, überlegt ist. DC trainiert ja auch mit Cain Velasquez und trotzdem denke ich nicht, dass DC
und
jetzt geht.
Und mit Khabib?
Ja,
das ist richtig. Und Khabib auch noch. Also sein Wrestling wird, ich glaube nicht, dass er denkt, dass er da Romero unterlegen ist.
Ja, deshalb aber
kann ich mir schon vorstellen,
dass er sagen, er trainiert mit dem und dem.
Aber ich denke, die Stärken sind doch eindeutig. Rockhold ist der viel, viel bessere Striker. Und Romero's Stärke ist am Boden. Also warum sollte Rockhold Romero zu Boden bringen? Im olympischen Wrestling?
Ja, aber also, ja, vielleicht hat er Respekt vor dieser Explosivität. Ich meine, Romero hat... Der Whiteman-Kampf, der lief auch nicht gut für ihn. Und dann zack. Gut, Whiteman wollte da den Takedown kriegen, das stimmt. Und dann kam das Flying Knee, das ist wahr.
Na gut, Whiteman hat auch eine echt blöde, mit diesem komischen Spinning-Kick da eine echt blöde Entscheidung getroffen, ne? Wonach er dann runtergegangen ist. Das war ja der Auslöser.
Es hieß ja, dass er die gar nicht trainiert hatte. Irgendwie sowas.
Ja, so sah es auch aus.
Hat man sich dann witzig über ihn gemacht. Wieso macht er das? Wenn er es nie gelernt hat, wie kam er drauf? Ne? Das war die Diskussion, wie kam er drauf? seine Wheel Kicks, seine Spinning Kicks auszupacken.
Also ich denke, also ich könnte mir vorstellen, dass es auch eine Konditionsfrage wird. Dann
richtig, genau das ist das.
In dem Kampf gegen Whittaker nämlich,
ja.
hat Romero sehr schnell abgebaut, konditionell.
Richtig.
Also das könnte schon
der Schlüssel sein. Dann das ist Rocko das stärkste Argument meiner Meinung nach. Und möglicherweise spielt auch noch die Größe eine Rolle, dass Rockhold so im Stand-up die schlimmsten Sachen von, also ein Flying Knee wird er nicht in 1,90 Höhe kriegen, ne? Da muss er ihn schon irgendwie erwischen, wenn er runtergeht, Rockhold. Also
ja, aber
Romero ist ja kein großer Typ, ne?
Nee, aber nicht Rockhold wird derjenige sein, der runtergeht, weil der Romero derjenige ist, der den Takedown will und nicht Rockhold, denke ich.
Ja, kann durchaus sein. Ich, wie gesagt, ich finde den Kampf schwer zu beurteilen. Die sind beide wahnsinnig gut am Boden. Und beide auch im Striking. Also man kann jetzt sagen, was man will. Rockhold ist natürlich konsequenter da, aber diese Explosivität hat Romero so oft rausgehauen. Im Stand-up halt auch. Dass, ich weiß es nicht genau. Es kann in viele Richtungen gehen. Ich würde insgesamt vielleicht aber Rockhold sagen, ja.
Ich tendiere auch zu Rockhold. Ich denke, der macht's.
Ausdauer, mehr technisch, Größe.
Und, ist jetzt natürlich schwierig. Ich bin für Romero.
Ja.
Ich habe einfach dieses Gefühl, dass Romero gewinnt. Ich habe es in mir, Soldier of God, er macht's.
Ich hatte das Gefühl bei Volkan Özdemir, muss ich zugeben.
Ja, da lag was in der Luft, ja.
Ich hatte das, aber, ganz ehrlich, ich hatte das Gefühl bei Nugano. Ich hatte damals 10 Euro auf Stipe gesetzt, hab dann gecash-outet. Also ich habe ja, noch Plus gemacht, aber ich hatte Schiss. Sagen wir es so.
Hast noch den Schwanz eingezogen?
So ungefähr. Ich bin aber mit mehr rausgegangen als ich. Also ich habe, glaube ich, dann 2,50 Euro Gewinn gemacht. Wären dann sonst 23 oder so, aber gut.
Es kann auch sein, es kann natürlich auch durchaus sein, ne, dass das Romeros letzte Chance hat auf den Titel. Ich meine, der ist auch schon 40, glaube ich.
Definitiv.
Richtig, aber er hat nur 2 Niederlagen in seinem Resümee. Ist überrascht,
ja, das weiß ich. Das weiß ich gar nicht, ja. Also gegen Whittaker halt, ne? Und gegen wen noch?
Ja, er hat nur 2 Niederlagen.
Whittaker und. Zack.
Und dann, glaube ich, hat er noch die Decision verloren, ne?
Decision, warte mal, Decision war doch gegen
Whittaker, oder? Ich glaube, Whittaker, er hat oder? Nur Decision-Verluste.
Bitte? Also Whittaker weiß ich auf jeden Fall, aber danach,
ich weiß das gar nicht. Ein.
Ich bin gerade sowieso auf Sherdog, und zwar gegen Rafael Cavalcante 2011 K.O.
verloren. Ach, K.O. tatsächlich.
Das kann aber nicht in der UFC gewesen sein, oder?
Ich weiß nicht, nee, das war 2011, wie gesagt.
Ja, aber 2 ist halt nicht viel.
Ist nicht viel, ne, das stimmt, aber 14, aber 40 ist viel an Alter.
Das ist wahr.
Stimmt, das ist ja, wahr. Ich meine, aber gut, das Alter hat nichts zu sagen. Ich meine, wie alt ist DC und wie jung ist Volkan und
ja.
Oh, jetzt lag's.
Nicht so drauf wie ein.
Sag mal den Satz, sag's mal nochmal, es hat gerade gelaggt.
Ey, ich meinte, Romero ist ja auch mit 40 physisch eine Ausnahme. Ja.
Ja.
Eine große Ausnahme, so wie der
halt
in Form ist.
Halt
und dann echt. Muss man denken, dass er clean ist dabei auch, ne? Das ist schon echt der Wahnsinn.
Kurz
der
noch
ist
ein
mit 40 so fit wie ein
kurz noch ein Einwurf. Der Loss gegen Cavalcante war bei Strikeforce.
Ach so.
Ja.
Okay.
Ja, Romero also, hat natürlich auch gute Siege, ne, in einem Rekord. Ja, White Man besiegt, Jacare besiegt,
Lyoto Machida ein mit dem Ellbogen.
Und
mehrere, und das war Ground and Pound.
Eine Decision gegen, aber halt verloren gegen Whittaker.
Tim Kennedy, Derek Brunson, Ronnie Marquez, Starks,
K.O. Jacare Souza besiegt.
Gut,
das auch,
ich
ja.
würde sagen, zum Abschluss sagt noch jeder endgültig sein Tipp, wer wie gewinnt. Ich sag, Joe Romero gewinnt durch K.O. in der 4. Runde.
Ja, ich glaube, so lange hält Romero gar nicht durch. Der braucht schon vorher ein Sauerstoffzelt. Also bis zur 4. hält er gar nicht durch, glaube ich. Mhm. Ich denke, Rockhold macht's durch Ground and Pound.
Rockhold möchte
aber in den späten Runden. aber in späten Runden, weil dann Romero zu dem Zeitpunkt schon konditionell so sehr abgebaut hat und so viel Energie verballert hat, in den Versuchen Rockhold auszuwresteln, sage ich mal, dass er dann kaum noch atmen kann wahrscheinlich.
Ich glaube tatsächlich, Rockhold möchte Yoel Romero so schnell wie möglich da rauskriegen und Rockhold versucht auch ein paar Dinge, der ist ja, also ich weiß nicht, der scheint ja auch nicht der brillanteste Mensch zu sein, so geistig einfach. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal Interviews von dem gehört? Der ist ja nun, also der ist ja nun kein Genie.
Was man übrigens noch sagen muss, Rockhold war eine gewisse Zeit lang verletzt. Wollte ich nur kurz einwerfen.
Ja? Ja, ja, klar, der war verletzt. Ja, stimmt, aber das war ja vor dem Branch-Kampf, ne?
Ja, genau, aber...
Der war mal mit Demi Lovato zusammen, wisst ihr das?
Er ist ja auch Model. Er ist ja auch Model irgendwie.
Ja, das ist er auch.
Er ist alles.
Ich sag tatsächlich Submission, zweite oder dritte Runde.
Wer?
Rockhold. Das ist gewagt, aber ich sag's trotzdem.
Okay, ich würde sagen, damit verabschieden wir uns auch. Ja. 1:45 haben wir heute miteinander besprochen. Gar nicht mal alle Themen, die wir auf der Liste hatten, abgehakt. Ne? Wir haben da noch genug Gespräche.
Frankie Edgar und sowas haben
genau.
wir
noch. Aber gut.
Wie lange haben wir gesprochen jetzt?
Was?
2 Stunden.
1:45 in Skype sind wir schon seit 2:14.
Donnerwetter.
Ja, die Zeit vergeht aber auch ziemlich schnell, ne? Und bei mir wird es wirklich dunkel, ne? Anfangs noch Späße gemacht, wenn es dunkel wird.
Dann... Ja, bei mir ist auch dunkel schon gleich. Guckt ihr den Super Bowl heute?
Ich guck ihn.
Ja?
Interessiert mich nicht die Bohne, muss ich ehrlich sagen.
Aber auch nicht so als soziales Event, was man ja, weiß ich nicht.
Nee? Also ich sag mal so, ich guck's nur, weil ich weggehe mit Kollegen. Also
ich auch, ich treffe mich mit Freunden und dann gibt's, weiß ich nicht, Chicken Wings, so wie
Classic.
Und Bier und dann wird einfach ein bisschen...
Sportübertragung mitten in der Nacht kommt für mich eigentlich nur beim MMA und beim Boxen.
Ja, für mich eigentlich auch sonst, aber und Fußball, wenn WM oder irgendwas.
Ja, definitiv, Fußball-WM.
Ja, okay, das auch noch.
Also zu EM und WM werde ich Fußball-Fan.
Natürlich. Okay. Also ich schließe das mal jetzt hier ab für meinen Teil, weil ich pissen muss wie ein Pferd.
Go Patriots!
Ich hatte sehr viel Spaß. Ich freue mich auf nächste Woche. Ihr werdet beide dabei sein, schätze ich. Remo, bist du auch wieder dabei?
Alles klar.
So. Oh, sorry. Was war das?
Ich hab euch jetzt zwar die letzten 30 Sekunden nicht mehr gehört. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war.
Ach so. Ich hab Vincent gehört, aber du hast ihn ignoriert. Also gut, du hast ihn nicht gehört.
Nee, ich hab gesagt, ich fand das cool heute, freue mich auf nächste Woche und hab gefragt, ob du auch wieder dabei bist.
Ja, gern. Hat mir Spaß gemacht mit euch beiden.
Definitiv, hat wirklich Spaß gemacht.
Also zu reden gibt es ja immer genug über MMA. Ihr seht ja selbst, eine Stunde hatten wir uns vorgenommen etwa. Jetzt ist es wirklich fast dunkel mittlerweile. Jetzt
sind wir bei knapp 2 Stunden und haben gar nicht die Themen, die wir anfangs kurz so durchgegangen sind, durchgebracht. Das heißt, man ist auch gern abgedriftet über Feuerwehrmänner zu
Demi Lovato.
zu Demi Lovato und brasilianische Städte. Aber gut.
Ja, genau. Wie gesagt, hat Spaß gemacht und gerne wieder.
Freut mich, mir hat's auch definitiv Spaß gemacht.
Unterschreibe ich so. Also ich würde mich dann schon jetzt verabschieden.
Jo, also dann, ich verabschiede mich auch. Remo, deine Abschlussworte?
Meine Abschlussworte? Ich habe eigentlich ähnliche Abschlussworte wie ihr. Ich muss aufs Klo, wie verrückt. Also ich verdrück mir das schon seit der Dreiviertelstunde.
Okay.
Ja, man sagt ja immer, Podcasting erfordert vor allem eine starke Blase.
Und und ich muss wirklich aufs Pinkeln wie ein Wallach, wenn ich es mal so sage.
Alles klar.
Aber ich freu mich schon auf jeden Fall auf nächste Woche und dann euch beiden und allen Zuhörern einen schönen Restsonntag noch und eventuell, wie gesagt, hören wir uns dann nächste Woche.
Jo, also dann.
Jo, alles klar, gut.
Gut, bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.